Wenn du noch nie Pfeife geraucht hast und überlegst jetzt damit anzufangen, dann ist das heute deine Folge. Viel Spaß.
Are you ready? Smoke the pot.
Will you sit down and relax and simply have a good time?
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 7 der zweiten Staffel. Heute ist Sonntag, der 23.10.2022. Und wir haben, wie immer, Mittagszeit. 12:15 ist es gerade bei mir. Ich melde mich zurück nach einer Woche mit wiederhergestelltem Geruchssinn. Yes! Ich kann wieder riechen und schmecken. Und Leute, ich hatte echt Angst, dass es mich länger erwischt, weil das war wirklich gruselig, als der ganz weg war, der Geruchssinn. Und ich überhaupt nichts mehr wahrgenommen. Als Leute, nicht mal mehr Sterilium oder solche Sachen. Ich habe gar nichts mehr gerochen. Alles tot, ja. Und dann kam der so langsam wieder. Aber am Anfang, muss ich sagen, hat auch alles so merkwürdig geschmeckt. So nach, ich sag einfach mal, Biomüll. Es war einfach in allem, was ich gerochen habe, vor allem im Pfeiferauch, so ein Biomüllaroma drin. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Wirklich ekelhaft. Und ich habe wirklich Sorge gehabt, dass das länger anhält. Aber zum Glück ist alles wieder in Ordnung. Und ich kann euch wieder was über Tabak erzählen und über Tee erzählen. Und ich bin einfach so froh, dass sich alles wieder eingerenkt hat. Und was ich richtig krass finde, ist, dass ich mir entweder einbilde oder es wirklich so erlebe, dass mein Geruchssinn jetzt besser ist als vor Covid. Das ist interessant, oder? Also das habe ich vorher noch nie gehört. Ich habe auch mal geguckt auf PubMed. Ich habe keine Studie dazu gefunden, dass irgendwie andere Menschen auf der Welt berichten, nach Covid war der Geruchssinn dann sogar besser als vorher. Also die Geschichte dazu ist, dass ich mal vor Jahren, ich glaube das war 2015, wenn ich mich richtig erinnere, eine ganz schlimme und langwierige Sinusitis hatte. Eine Pansinusitis, also alle Nasennebenhöhlen. Oh, jetzt tritt mein Kater hier auf die Tasten. Spyro? Ja, komm. Willst du auch mal was sagen? Du sagst nie was. Die Zuhörer kennen dich noch gar nicht. Er macht der Spyro redet nicht so viel. Der Spyro macht nur Unsinn. Der schmeißt alles runter. So kann man ihn vielleicht mal hören, aber Mini hat ja immer viel geredet. Da konnte man sie immer mal mit in den Podcast nehmen. Der Spyro ist eher ein verschwiegener Kater. Naja, jetzt bin ich abgeschweift. Wo war ich denn? Genau. Also ich hatte mal so eine ganz schwere Sinusitis, ne? Also wo ich Antibiotika genommen habe über mehr als eine Woche und alles Mögliche an Medikamenten gebraucht habe, damit die Nase einigermaßen frei war. Das ging wirklich über 2 oder 3 Wochen mit schlimmsten Kopfschmerzen. Und danach hatte ich immer das Gefühl, mein Geruchssinn ist zwar wiedergekommen, so, aber viel schlimmer als dieses Mal. Ne? Also über Wochen, da habe ich auch noch kein, oder zu der Zeit, sagen wir, haben nicht noch, aber zu der Zeit habe ich gerade nicht Pfeife geraucht. Da kam der Geruchssinn so peu à peu, Woche für Woche, über Monate langsam wieder. Und seitdem hatte ich immer das Gefühl, es ist nie wieder so geworden, wie es vor dieser schweren Sinusitis war. Ich habe nie wieder diese Feinheit meines Geruchssinns wiedererfahren, die ich eigentlich von mir kenne und mit der ich aufgewachsen bin. Und jetzt, nachdem er jetzt nochmal ganz weg war und wiedergekommen ist, habe ich das Gefühl, mein Geruchssinn ist wieder so, wie ich ihn von meiner Jugendzeit kenne. Also sehr, sehr empfindlich, sehr differenziert und ja, irgendwie empfindlicher. Ja, also sensibler. Ich habe da schon mal mit einem Kumpel drüber geredet. Vielleicht ist es auch Einbildung, weil er jetzt einfach eine Woche ganz weg war, dass ich mich so darüber freue, dass er wieder da ist, dass ich denke, er wäre besser als vorher. Es kann auch eine subjektive Wahrnehmung sein, ich kann es nicht genau sagen. Aber ich fände es eigentlich spannend, mal zu gucken, ob es noch irgendwo da draußen in der Welt andere Leute gibt, denen es auch so ging. Weil es wird ja bei Krankheiten normalerweise nur untersucht, was schlechter wird dadurch. Ne? Also die Symptome werden klassifiziert und untersucht und abgefragt und kategorisiert und quantifiziert und ausgewertet in allen Arten und Spielweisen, die man sich vorstellen kann. Aber es wird selten danach gefragt, ob irgendwas durch die Krankheit besser geworden ist. Stellt euch mal vor, es würde sich rausstellen, dass Covid sogar einen Vorteil hat. Ne? Dass der Geruchssinn besser, aber ich glaube nicht, dass es so ist, weil dann wäre es, hätte sich's rumgesprochen, dann wäre es schon irgendwo, man würde es in irgendeiner Veröffentlichung mal auftauchen, habe ich aber wirklich noch nie gesehen. Ich lese recht regelmäßig das New England Journal of Medicine, da ist mir sowas nie untergekommen. Auch im Deutschen Ärzteblatt stand sowas nie. Also, und auf PubMed bei gezielter Suche, Sense of Smell, ja, da gibt es alle möglichen, natürlich riesen viele Untersuchungen dazu, wie lange hat er angehalten, wie stark war der Geruchssinn, also der Schaden des Geruchssinns, wie lange hat er angehalten, wie lange hat es gedauert, bis er ganz wieder da war, dann wie viele sind betroffen und bei welcher Variante und nach welcher Zeit, da gibt es überall Quantifizierungen zu, aber halt nicht, ob aber irgendjemand dahinter auch besser geworden ist, das fände ich wirklich mal spannend. Naja, gut, okay. Also übrigens, ich sag ja manchmal, wenn ihr dazu was sagen wollt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Jetzt bin ich neulich von jemand angesprochen worden, der sagt, dass ihn das oft nervt in YouTube-Videos, dass Leute so oft sagen, schreibt es doch mal in die Kommentare, weil er ja weiß, sagte dieser Freund von mir, dass das die YouTuber deswegen machen, damit in den Kommentaren möglichst viel drinsteht und die Videos in der Suche besser gefunden werden. Und deswegen so darauf gepocht wird, dass man was in die Kommentare schreiben soll. Leute, das ist bei mir nicht der Hintergrund. Das war mir nicht bewusst, dass es so ist. Ja, ich wusste gar nicht, dass man, wenn man mehr Kommentare hat, irgendwie besser gefunden wird. Das, also ich hätte es mir denken können, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Es ist mir auch ziemlich egal, wie viele Leute meine Videos finden. Ja, also ich bin überhaupt nicht darauf aus, jetzt irgendwie zu wachsen und groß zu werden. Ich bin sehr zufrieden mit Strandkorbgedöns, so wie es jetzt ist. Es gibt eine gewisse kleine Community, eine kleine Hörerschaft, die regelmäßig meine Videos hört und die Spaß daran hat offensichtlich, weil das Feedback, was ich kriege, spricht dafür, dass die Leute damit Spaß haben. Das reicht mir vollkommen aus. Ich bin nicht darauf aus, irgendwie zu wachsen. Also wenn ich euch mal sage, schreibt doch mal in die Kommentare, falls es euch auch so ging mit dem Geruchssinn, dann meine ich das wirklich ernst, weil es mich interessiert. Nicht, weil ich irgendwie Kommentare pushen will. Das war mir wichtig zu sagen. Genau. Und dann ist jetzt mal was dran. Ich wollte mich mal ganz herzlich bei euch Zuhörern bedanken. Erstmal bei allen. Ich freue mich über jeden, der den Podcast hört und Spaß damit hat. Ja, das schon mal. Ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr damit Spaß habt, weil es mir wiederum Spaß macht, wenn ihr Spaß habt. Aber es gibt noch eine andere Sache. Es gibt immer mal Leute, die mir einfach so Geschenke zuschicken mit der Post. Ungefragt. Einfach Sachen, von denen ich im Podcast erzählt habe, die mir gut gefallen, die mir dann zugeschickt werden. Und ich bedanke mich bei euch allen, bei jedem, der das schon mal gemacht hat. Und das waren jetzt mehrere Leute und zweien möchte ich besonders danken. Das ist einmal der Thomas, der mir ein sehr großzügiges Geschenk geschickt hat und der Frederik. Euch beiden mal einen besonderen Dank. Ja? Aber das heißt nicht, dass ich nicht allen anderen, die mir schon mal was geschickt haben oder mir in irgendeiner Form einen Gefallen getan haben oder eine Information gegeben haben, das ist mir auch schon viel wert. Ja, bei euch allen bedanke ich mich dafür, dass ihr das gemacht habt. Aber Thomas und Frederik, euch mal einen besonderen Dank, weil das waren einfach unfassbar großzügige Sachen. Unfassbar großzügige Geschenke, die ihr da geschickt habt. Und das finde ich einfach klasse. Und ich habe ja gesagt, dass ich diesen Kanal niemals monetarisieren werde in irgendeiner Form. Ich werde auch niemals eine Möglichkeit einrichten, über die ihr mir was spenden könnt. Und auch nicht Mitgliedschaften oder sowas. Weil ich gar nicht will, dass jemand auch nur die Chance hat, mir Geld zu geben dafür. Das möchte ich nicht. Aber sowas ist natürlich klasse, ja? Also das kommt ja von Herzen. Und ich finde, wenn jemand dann so sehr seine Dankbarkeit ausdrücken will, das nehme ich dann auch mit großer Freude und herzlich gern an. Das ist in Ordnung. Ja, und der Frederik zum Beispiel hat mir den Tabak geschickt, eine volle Dose davon, völlig ungefragt, einfach so, den ich heute besprechen werde, von dem ich euch heute erzählen werde, der Red Trace Buckingham. Gut, also, das zu meinem Dank an euch. Und dann noch eine Anmerkung zu sehr vielen Zuschriften, die ich bekommen habe. zu Anregungen, zu Themen und zu Gästen. Dazu wollte ich was sagen. Ich bin euch sehr dankbar für diese Anregungen, aber ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, wenn ich nicht alle umsetzen kann oder will. Ja, vielleicht sage ich ehrlicherweise will. Da sind schon gute Ideen dabei, aber es muss ja auch irgendwie was sein, was mich selbst anspricht und mit dem ich mich selbst auch ein bisschen auskenne. Sonst will ich da nichts drüber erzählen. Deswegen werde ich die Ideen nicht alle umsetzen können. Es gab auch verschiedene Ideen zu Gästen, die ich mal in den Podcast einladen könnte. Auch da ist es so, wenn ich selbst zu dieser Person überhaupt keinen Bezug habe und mich noch nie mit ihr beschäftigt habe, dann fällt mir das etwas schwer, denjenigen als Gast einzuladen, auch wenn die Anregung dafür da ist. Und wenn derjenige einen Themenbereich fokussiert, den ich nicht so sehr fokussiere, fällt es mir auch schwer, denjenigen einzuladen, auch wenn ich ihn vielleicht kenne. Insofern werde ich das nicht alles umsetzen, aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, euch was zu sagen, nämlich werde ich wahrscheinlich nächste Woche, also übermorgen, wenn alles glatt geht, einen ganz, ganz tollen Gast haben, der aber nichts zu Pfeife rauchen und nichts zu Tee erzählen wird. Das ist was, das ist, sage ich mal so, das ist ein Traum, den ich mir selber erfülle, weil er ist selbst Podcaster und ich kenne seinen, oder er ist nicht der einzige Podcaster in dieser Gruppe, seinen Kanal sehr, sehr gut. Ich habe jede Folge, jede Podcast-Folge gehört, dieses Podcasts. Und er war überhaupt der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich mir selbst überlegt habe, einen Podcast zu machen, weil ich seinen Podcast so gut fand. Und es ist für mich einfach ein Traum, der wahr wird, dass ich jetzt mit dieser Person, die ich vorher nur aus dem Podcast kannte, eigene Podcast-Folge zusammen mit ihm aufnehme. Das ist wie ein Traum, der für mich wahr wird. Es hat nichts mit Pfeife rauchen, es hat nichts mit Tee trinken zu tun. Aber schon mit einem Thema, was ich hier und da schon mal angesprochen habe. Mehr will ich nicht sagen, denn ich will nichts versprechen und keine Namen nennen, bevor vielleicht nicht doch noch irgendwas dazwischen kommt. Kann ja wieder sein, dass einer von uns Covid kriegt und nicht reden kann. Ist zwar jetzt sehr unwahrscheinlich, so kurzfristig. Aber man kann auch anders krank werden oder irgendwas dazwischen kommen. Deswegen sage ich jetzt noch nicht genau und verspreche es nicht. Was ich aber sagen kann, ist, diese Folge wird einfach zusätzlich zu den anderen Folgen, die ich aufnehme, kommen. Also ich lasse dafür nichts anderes ausfallen, weil ich mir denke, ihr freut euch ja auf die Folgen, wo es um Pfeifen und um Tee geht. Und das ist halt eine Folge, die damit gar nichts zu tun hat. Und wenn ihr sie hören wollt, wenn es euch interessiert, könnt ihr sie euch anhören zusätzlich, wenn nicht, könnt ihr sie einfach überspringen, wenn ihr sagt, das ist nicht so mein Thema. Aber dann ist es halt praktisch eine zusätzliche Folge, genau, mit der ich riesen Spaß hatte und ich glaube, der ein oder andere auch Spaß haben wird, der nämlich Fan von ihm ist, der da als Gast kommt. Ja, da wird schon einige geben, die sich diese Folge anhören können, die vielleicht auch keine Pfeifenraucher und Teetrinker sind. Ja, genau, so viel dazu. Und jetzt kommen wir zu dem Tabak, den ich heute besprechen will. Und das ist, wie gesagt, der, den mir Frederik zugeschickt hat. Das ist der Red Trace Buckingham. Die Red Trace Aromatic Line hatte ich schon lange, lange, lange im Blick. Ich hatte sie schon lange im Blick. Ich wollte sie schon immer mal probieren, weil ich gedacht habe, wenn Red Trace so tolle Tabake in der British Line macht, dann machen die bestimmt auch richtig gute Aromaten. Aber irgendwie habe ich mich nie so richtig rangetraut, weil ihr wisst ja, Aromaten sind nicht gerade meine Lieblingstabake normalerweise. Also ich bin nicht so ein Fan von Aromaten. Ich mag lieber die naturbelassene, naturnahen Tabake. Aber hin und wieder stoße ich dann doch auf Überraschung. Da sind dann Tabake wie der V.O. Larsen 2021, den mir der Andi von Andis Pfeifenbazar empfohlen hat. Vielen Dank nochmal, Andi. Ein Hammer-Tabak, den ich wirklich 100 Gramm in relativ kurzer Zeit fertig aufgeraucht habe. Das will schon was heißen. Die meisten Aromaten, die ich aufgemacht habe, stehen noch unverändert im Regal und werden vielleicht, naja, ein bis zweimal im Monat oder im Jahr aus dem Regal geholt. Und dieser Tabak W.O. Larsen 2021 war ein echter Durchbruch. Das war der erste Aromat, den ich kannte, der mir so gut geschmeckt hat, dass ich ihn teilweise tagelang nur geraucht habe. Ohne meine naturnahen oder Latakia-haltigen Tabake zu vermissen. Das will schon was heißen. Und dieser Red Trace Buckingham hat das Potenzial, auch so ein Tabak zu werden. Den habe ich auch schon viel öfter geraucht. Den habe ich schon fast halb leer. Das muss schon was, das muss man sich denken. Den habe ich noch gar nicht so lange, ja. Aber den habe ich schon fast halb leer, weil ich ihn so unglaublich gut finde. Auch als dänischen Tabak so gut finde, ja. Der ist von der Mischung her nicht spektakulär, ne? Virginia Burley Black Cavendish. So wie die meisten Aromaten da draußen, ne? Ist eigentlich so die Grundmischung für Aromaten, Virginia Burley Black Cavendish. Und so ungefähr in der Reihenfolge. Und der Red Trace Buckingham ist in so einer wunderschönen blauen, blau-schwarz karierten Dose und riecht erstmal, wenn man dran riecht, sehr nach Zimt. So, der Tabak ist nämlich aromatisiert mit Zimt, Bourbon-Vanille und Nussaromen. Wenn man diesen Tabak jetzt raucht, ist erstmal auffällig, dass man Tabak schmeckt. Ne? Also ein gut gemachter Däne. Nicht so vollgekleistert mit Aroma, dass man nur noch das Aroma schmeckt, sondern man schmeckt als erstes Mal Tabak. Und zwar, ja, so wie es die Mischung vorgibt, Virginia Burley, wobei der Burley nicht so durchkommt. Also es hat, es gibt, ich glaube, es ist mehr Virginia als Burley drin. Ja? Und das ist ein sehr schöner, runder, ausgewogener, leckerer Grundtabak, sag ich mal. Ein grundnetter Virginia-Geschmack, der da drunter liegt. Und dann kommt gerade am Anfang der Pfeife eine relativ deutliche Zimtnote. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt, nämlich mag ich eigentlich keinen Zimt. Also ihr werdet nie erleben, dass ich in die Bäckerei gehe und eine Zimtschnecke kaufe oder Zimtkaugummis kaue oder sowas. Ist eigentlich nicht mein Ding. Zimt ist nicht gerade mein Lieblingsgeschmack. Ich vermeide auch Speisen in Restaurants, wo dran steht, dass die mit Zimt gewürzt sind. Mag ich normal nicht so. Aber merkwürdigerweise ist es was anderes, wenn ich den Tabak, den Zimt esse, also irgendwie oral einnehme, oder ob er als Aroma auf dem Tabak liegt, weil da passt er irgendwie gut hin. Und vor allem ist der bei dem Buckingham so gut eingefügt, dass der Zimt nur so um die Ecke kommt. Also man nimmt ihn wahr, das ist so ein leichtes Zwirbeln in der Nase, so ein leichtes, so ein ganz kurzer Zimt-Hit, so, ne, ist ein bisschen Zimt, ne, so ganz leicht, aber nicht so wie jetzt, also zum Beispiel, wenn man so ein Big Red Kaugummi kaut, ne, diese Zimtbombe, die ist das nicht. Sonst würde ich es, glaube ich, auch nicht mögen, das Aroma. Aber es ist deutlich wahrnehmbar und man muss sagen, das Zimtaroma nimmt im Laufe des Kopfes immer mehr ab. Das scheint ein bisschen flüchtiger zu sein als die anderen. Das Nussaroma ist deutlich zu spüren, deutlich zu schmecken, deutlich zu riechen, wie auch immer. Ja, also dieses Zimtaroma ist ganz im Hintergrund und das Nussaroma ist eher so, sag ich mal, die Basis, das Fundament dieser Aromatisierung. Aber wie schmeckt denn Nuss? Also das schmeckt nicht nach Walnuss, das schmeckt nicht nach Haselnuss, wohl noch eher nach Haselnuss als nach Walnuss und auch nicht nach Erdnuss oder sonst irgendwelchen Nüssen, sondern eigentlich so in Richtung Nuss-Nougat-Creme. So müsste ich das vorstellen, wie so ein Nutella-Brötchen, ja, so Nutella-Geschmack, diese Art von Nuss. Und das ist natürlich bei einem Tabak großartig, ja. Er ist nicht allzu süß, aber er hat diese Nussette-Nougat-artige Nuance und die Vanille rundet das Ganze wunderschön ab. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt so in der Basis Nutella mit ein bisschen Vanille noch drauf, und so ein ganz kleines Hittchen obendrauf, so ein Pünktchen Zimt. So stellt euch das mal vor. Könnt ihr euch vorstellen, dass das eine wunderbare Aromatisierung ist? Vor allem, wenn man den Tabak immer noch schmeckt. Also Red Trace, wie immer, Volltreffer. Ja? Der Red Trace Buckingham wird zu einem meiner Lieblingsaromaten werden. Ich glaube, der ist von anderen Aromaten nur noch schwer zu toppen. Ich würde auch nicht sagen, dass er schlechter oder besser ist als der Veo Larsen 2021. Der ist genauso gut gemacht als Aromat. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit anderen Aromaten, wie die Faun-Auenland-Reihe zum Beispiel, ja, das sind für mich Welten Unterschied. Also das ist einfach viel, viel besser für mich, ja, für meinen Geschmack. Aber das ist natürlich auch immer höchst subjektiv. Ich habe neulich erst wieder in der Facebook-Pfeifen-Freunde-Gruppe gelesen, dass jemand sagte, Er hat sich den Kondor gekauft oder geschenkt bekommen, was auch immer, ne? Und er fragt sich, warum die Leute den Kondor so gut finden. Über den Kondor habe ich noch nie mit euch gesprochen, ne? Mache ich dann einfach jetzt mal. Also der Kondor ist einer meiner Lieblingstabake. Ich habe den auch mitgebracht bekommen, netterweise. Und ich habe nur ganz wenig davon. Und das ist so, das Kondorglas steht so ein bisschen in der Mitte des Regals. Ja, nicht bei den Vergessenen ganz hinten und auch nicht bei denen, die ich täglich rauche vorne, sondern so in der Mitte des Kallax-Regals. Und den nehme ich immer mal wieder, wenn ich einen besonders schönen Tag hatte, wenn ich was feiern will, wenn ich mir selber was Gutes tun will, nehme ich den Kondor raus, weil ich ihn absolut feiere. Ich finde den so fein und so gut ausgearbeitet und so intensiv auch im Aroma. Und ich glaube, dieses Intensive, das kann vielleicht einen Anfänger zum Beispiel etwas überfordern. Der könnte irritiert sein von dieser Geschmackswucht, ja. Aber es gibt Leute, die sagen, ich weiß nicht, was andere Leute daran finden, ich finde den furchtbar. Also kann ich gar nicht nachvollziehen, wie man den nicht gut finden kann, aber so ist es eben, ja. Dafür gibt es einen Tabak, den ich total furchtbar finde, den aber viele total mögen. Und das ist der Tag Tesla, also der von Tabak aus Kiel, der Tesla, der mit diesem Pfirsicharoma. Ich glaube, das liegt daran, dass ich generell Pfirsicharoma ganz, ganz furchtbar finde. Also Pfirsich als Frucht, okay, ja, aber das Aroma Pfirsichbonbons, Pfirsichtee, sowas würde ich nie freiwillig trinken. Und wahrscheinlich mag ich deswegen den Tag Tesla überhaupt nicht, aber den finden ja viele sehr, sehr gut. Also die Geschmäcker sind da sehr unterschiedlich, ne? Das heißt, es kann sein, dass ich dir jetzt vorschwärme vom Red Trace Buckingham, du den kaufst und sagst, naja, also das ist aber nicht so meins. Ja, das ist immer möglich. Es bleibt aber noch offen, welches Essen der Tag, nicht der Tag Tesla, nein, der Red Trace Buckingham für mich wäre. Ja, welches Essen wäre das? Schokotorte, muss ich nicht lange überlegen. Ja, also sehr geschmacksintensiv, es passt auch zu diesem leicht schokoladig-nussigen, ja, und einfach was, wo man sich so einen besonderen Gefallen mit tut, ja, was man gerne zu sich nimmt, wenn man als Nachtisch, als Leckerchen zwischendurch. Wobei ich, wenn ich an die Häufigkeit denke, wie oft ich Torte esse und wie oft ich diesen Tabak rauche, da stimmt was nicht, da passt was nicht zusammen. Ich rauche den natürlich viel öfter, als ich irgendwelche süßen Torten esse, aber es passt so von der Analogie her, ne? Schokotorte, sowas kräftig Süßes, aromatisch süß und cremig, ja? Also, Red Trace Buckingham, wenn ihr die Red Trace Aromatic Line noch nie probiert habt, ich glaube, es ist ein Griff wert und es wird nicht der letzte Tabak sein, den ich aus dieser Reihe probiert habe, das weiß ich sicher. Ich werde auf jeden Fall noch mehr von der Red Trace Aromatic Line probieren. Gut, so viel also zum heutigen Tabak. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich praktisch zum Titelthema der heutigen Folge. Erstmal so ein paar Vorüberlegungen, warum ich das jetzt mache. Ich halte mich nicht für so erfahren im Pfeiferauchen, wie viele andere in der Pfeifen-Community sind. Ich kann mich da nicht wirklich vergleichen mit jemand wie Eagle Pipe oder Rally von Rallys Pfeifenkino oder The 80s Child, ja? Also, meine erste Empfehlung wäre, wenn ihr tatsächlich noch nie Pfeife geraucht habt oder erst ein-, zweimal Pfeife geraucht habt und ihr jetzt wirklich absolute Beginner-Tipps wollt, dann würde ich euch, wenn ihr mich so fragt, erstmal die Videos von Rally, von Rallys Pfeifenkino, von The 80s Child und von Eagle Pipe empfehlen, aber auch von vielen anderen YouTubern da draußen, die etwas über Pfeife rauchen sagen, erzählen, vermitteln. Ich selbst habe das meiste von Rally gelernt. Rallys Pfeifenkino. Aber das liegt daran, dass in der Zeit, wo ich zum ersten Mal wirklich regelmäßig und anhaltend Pfeife geraucht habe, so etwa 2010, 2011, 2012, da gab es noch gar nicht so viele YouTube-Kanäle zum Pfeiferauchen. Da gab es den Dieter Niemann und den Rally. Und das war im Prinzip, waren das die beiden, die ich kannte. Und der Dieter Niemann hat halt immer mehr über Aromaten erzählt und der Rally hatte ein breiteres Spektrum und ich mochte die Videos von Rally etwas lieber. Ich mochte beide, aber die von Rally mochte ich etwas lieber und den habe ich hauptsächlich geschaut. Also das ist für mich das Urgestein des Pfeiferauchens. Tut mir leid für alle anderen, aber Rally ist für mich irgendwie der Goldstandard. Also erstmal die Videos von Rallye gucken, würde ich auf jeden Fall empfehlen, und dann meinen Podcast hören, weil das ist nochmal viel fundierter und der kann auch nochmal viel besser erklären als ich, finde ich. Trotzdem finde ich, wenn ihr anfangt, Pfeife zu rauchen, schaut euch die Tipps von mehreren Leuten an. Denn wenn ihr jetzt mal vergleicht, was die 80s Child oder Rallye zum Pfeifrauchen erzählen, was da richtig und wichtig ist, das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen, muss man sagen. In meiner Wahrnehmung sind es sehr zum Teil konträre Aussagen. Und ich bin halt der Meinung, wenn es um das Thema Pfeifrauchen geht, gibt es kein richtig und kein falsch. Also jedenfalls nicht objektivierbar, allgemeingültig, sondern es gibt verschiedene Herangehensweisen, die für verschiedene Personen gut oder weniger gut passen. Das Ziel sollte immer sein, den größtmöglichen Genuss aus dem Rauch einer Pfeife zu ziehen, finde ich. Wie man das macht, ist letztlich völlig egal. Und dann habe ich mir überlegt, bin ich überhaupt in der Position, euch zu erzählen, wie man richtig Pfeife raucht? Und dann habe ich gedacht, naja nun, ich bin jetzt 46 Jahre alt und rauche Pfeife streng genommen seit meinem 18. Lebensjahr. Das sind fast 30 Jahre. Natürlich habe ich nicht die ganze Zeit durchgehend immer Pfeife geraucht. So wie das in so einem Leben so ist, hat sich das verändert. Ich habe auch mal ein paar Jahre gar nicht geraucht. Dann habe ich mal ein paar Jahre Zigarre geraucht hauptsächlich und Pfeife gar nicht. Aber es gab zumindest eine Phase vor schon mal etwa 10 Jahren, wo ich über längere Zeit regelmäßig Pfeife geraucht habe. Und davor halt immer mal so punktuell über Wochen oder Monate hier und da Pfeife geraucht habe. Da sammelt man auch Erfahrung, und jetzt rauche ich ja auch schon sehr lange sehr regelmäßig Pfeife. Und ich glaube, ich kann euch etwas darüber erzählen, was mir letztlich aus allem, was ich gehört und selbst erfahren habe, als am wichtigsten erscheint, damit man möglichst von Anfang an schnell an den Punkt kommt, wo man aus fast jeder Pfeife einen sehr guten bis optimalen Genuss ziehen kann. So, genug der Vorrede. Ich fange jetzt einfach mal an. Also, du hast dir vielleicht überlegt, du würdest auch gerne mal probieren, wie das ist, Pfeife zu rauchen. Ja, du hast jetzt davon gehört. Kennst vielleicht jemand, der Pfeife raucht, der da Spaß mit hat? Rauchst vielleicht bisher noch Zigaretten oder andere Dinge und überlegst dir, auf Pfeifrauchen umzusteigen? Ist auch aus gesundheitlicher Sicht kein schlechter Tipp, weil man Pfeife nicht in die Lunge raucht, sondern nur pafft, ne? Also in den Mund zieht, nicht in die Lunge. Ist also auf jeden Fall, was Lungenkrebs angeht, deutlich weniger gefährlich. Aber gut, lassen wir dieses Thema weg. Mein Disclaimer von ganz am Anfang habt ihr vielleicht gehört, Rauchen ist grundsätzlich schädlich und so weiter. Ne? Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber angenommen, ihr überlegt halt, ja, ich würde gerne mal Pfeife rauchen, habe aber jetzt überhaupt keine Ahnung, was brauche ich da eigentlich, wie mache ich das? Ne? Ich meine, einerseits, wenn ihr in irgendeinen Tabakladen geht, der Pfeifen verkauft, dann wird euch der Verkäufer schon genug erzählen, dass ihr das von Anfang an einigermaßen hinkriegt. Und selbst wenn ihr niemanden habt, wie ich damals, als ich 18 Jahre alt war, der euch irgendwas darüber erzählen kann, außer vielleicht so ein Kioskbesitzer, der sagt, naja, du machst halt den Tabak in die Pfeife zündest an und rauchst ihn. Selbst wenn ihr niemanden habt, der euch irgendwas erzählt, werdet ihr wahrscheinlich durch Ausprobieren, durch Try and Error irgendwann sehr schnell innerhalb von Wochen oder Monaten in der Lage sein, Pfeife so zu rauchen, dass es euch Spaß macht und ausschließlich Spaß macht und Freude macht und ihr dann Genuss daraus ziehen könnt. Aber mit meinen Tipps hoffe ich, dass das schneller geht. Ich versuche mal zusammenzufassen, was das Wichtigste ist. Also ich fange auch ganz vorne an. Wenn du jetzt schon ein-, zweimal Pfeife geraucht hast, kannst du ja den Punkt in meiner Erzählung dir raussuchen, wo du gerade bist, und da die Tipps abgreifen, und alles vorher hast du vielleicht schon hinter dir. Okay, also, das Erste ist, ihr überlegt euch, wenn ihr Pfeife rauchen wollt und damit anfangen wollt, wollt ihr mit oder ohne Filter anfangen? Du kannst diese Wahl natürlich jederzeit, ja, revidieren. Du kannst es jederzeit ändern. Du kannst erstmal mit Filter anfangen und später auf ohne Filter umsteigen, ist überhaupt kein Problem. in der Reihenfolge sogar wirklich kein Problem, weil wenn du eine gefilterte Pfeife hast, kannst du den Filter ja einfach weglassen und hast dann eine ungefilterte Pfeife. Andersrum geht das nicht. Wenn du dir eine filterlose Pfeife kaufst, kannst du da keinen Filter mehr reintun, jedenfalls nicht, ohne die Pfeife irgendwie umbauen zu lassen. Ja, weil der Filter passt nicht in eine filterlose Pfeife. Das heißt, du kannst dir überlegen, du kaufst dir vielleicht am Anfang erstmal eine gefilterte Pfeife, weil da kannst du es ausprobieren. Ne? Nimmst du Filter dazu oder nicht, kannst es mit und ohne probieren und kannst es vergleichen, wie es für dich ist. Das, ne? Also aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass die erste Pfeife, die man sich kauft, eine 9 mm gefilterte Pfeife ist. Wenn du aber jetzt sagst, aus irgendwelchen Gründen von vornherein filtern, käme für mich niemals in Frage, das finde ich unauthentisch, nicht richtig, da habe ich prinzipiell was dagegen, kannst du dir natürlich auch gleich eine ungefilterte Pfeife kaufen. Ich sage dir nur, gerade wenn du Anfänger bist, ungefiltertes Rauchen ist etwas schwieriger als gefiltertes Rauchen. Die Wahrscheinlichkeit, sich die Zunge zu verbrennen, ist höher, wenn du ohne Filter rauchst. Das heißt, du tust eigentlich gut daran, aus meiner Sicht, wenn du es mit Filter erstmal richtig hinkriegst und dann den Filter weglässt irgendwann, und schon, wenn du schon ein bisschen Gefühl dafür hast, ne, wie man Pfeife so raucht, dass man sich nicht die Zunge verbrennt und dann erst auf ohne Filter umsteigst, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dir nicht weh zu tun. Musst du aber letztlich natürlich selbst entscheiden. Das ist die eine Sache, und wenn du das weißt, kannst du dir überlegen, welches Material soll deine Pfeife haben. Ne, du hast ja noch keine, du willst dir eine kaufen. Und da gibt es eigentlich aus meiner Sicht für den Anfang drei Optionen. Das eine ist die klassische Brierholzpfeife. Das ist die Pfeife, die du in den meisten Pfeifenläden kaufen kannst und die einfach am häufigsten in der Machart ist. Ja, Brierholz ist halt ein Holz, was besonders feuerfest ist, ne? Also nicht so leicht anfängt zu schmoren oder zu brennen. Und das tut es wirklich nicht. Also Brierholz ist sehr, 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 sehr widerstandsfähig. Und ja, das ist so das Klassische. Ja, das ist, wie soll ich sagen, es gibt eigentlich kaum Nachteile von Brierholzpfeifen. Mir fällt keiner ein. Ja, das ist so das Standard. Ich würde, wenn du mich fragst, mit einer Brierholzpfeife auch anfangen. Gut, dann gibt es aber noch andere Optionen. Du kannst dir eine Meerschaumpfeife kaufen. Ja? Meerschaum ist halt ein anderes Material als Brierholz. Der Vorteil von Meerschaum gegenüber Brierholz sind mehrere Dinge, also es gibt nicht nur einen, es gibt mehrere Vorteile. Der eine Vorteil ist, Meerschaum kann auf gar keinen Fall durchbrennen. So, jetzt aber gleich mal von Anfang an. Wenn du dich nicht völlig daneben benimmst, wenn du nicht irgendwas Extremes machst, wirst du eine Brierholzpfeife nicht dazu kriegen, irgendeinen Brandschaden zu entwickeln. Du müsstest es wirklich drauf anlegen. Du müsstest, weiß ich nicht, einen Föhn an die Pfeife anschließen und wie ein Bekloppter dran ziehen die ganze Zeit, damit da irgendwas anfängt zu schmoren. Also ich habe das einmal tatsächlich geschafft, ja, aber da habe ich mich völlig daneben genommen, dass ich habe es eigentlich mehr oder weniger provoziert damals. Da war ich noch ganz jung, ja. Ich glaube, ich habe es mehr oder weniger provoziert. Ich wollte mal sehen, wie viel so eine Pfeife aushält. Wenn du die so heiß rauchst, dass du danach eine Woche lang keine Suppe mehr essen kannst, weil dein ganzer Mundraum verbrannt ist und wirklich mit Gewalt an der Pfeife ziehst, minutenlang, dann mag es sein, dass du es hinkriegst, dass das Brierholz anfängt zu kokeln innen. Aber normalerweise geht das nicht. Das heißt, dieser Vorteil ist ein relativer Vorteil. Ja, Meerschaum kann auch bei 1000 Grad, was weiß ich, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht die genaue Gradzahl im Kopf, wie viel das aushält, aber das brennt einfach nicht durch. Das ist halt ein Silikat, ja, das ist halt Stein letztlich, ja. Ich bin da kein Chemiker, ich weiß nicht genau, wie man das klassifiziert, aber das ist auf jeden Fall ein Material, was nicht brennen kann. Das ist ein Vorteil. Ein anderer Vorteil ist, dass Meerschaum in gewisser Weise ein bisschen Feuchtigkeit aufsaugt, wenn es noch neu ist vor allem und noch nicht so ein Cake sich innen gebildet hat. Und dass das Rauchen vielleicht ein bisschen einfacher macht. Der Nachteil ist, Meerschaum ist, wenn es Blockmeerschaum ist, und darauf solltest du achten, es sollte Blockmeerschaum sein, ja. Nicht Pressmeerschaum, sondern Blockmeerschaum, der ist verdammt teuer. Und ein anderer Nachteil ist, Meerschaum verfärbt sich relativ schnell. Und wenn du dich nicht sehr darauf konzentrierst, dass diese Verfärbung gleichmäßig und regelmäßig passiert, wird die Meerschaumpfeife einfach nach einer Zeit ein bisschen schmodderig und fleckig aussehen und braun und verknastert. Also nicht mehr besonders schön, finde ich zumindest. Ja? Gut, kannst du aber machen. Meerschaumpfeifen sind fast immer gefiltert, so wie ich das mitkriege, mit 9 mm. Ne? Es mag auch ungefilterte Meerschaumpfeifen geben. Habe ich jetzt keine da, weiß ich nicht. Habe ich nie versucht zu finden. Die dritte Möglichkeit sind Corncobs. Das sind Pfeifen aus Mais. Die haben vor allem den Vorteil, dass sie richtig, richtig schön billig sind. Also sie sind kostengünstig und sehr, sehr, ja, also kosten so 10 bis 20 Euro so eine Corncob, vielleicht auch mal 25 und jetzt mit der Inflation vielleicht auch mal 30. Aber sie sind schon relativ kostengünstig, muss man sagen. Und ein weiterer Vorteil sind Raucheigenschaften, ähnlich wie bei Meerschaum. Das heißt, auch die Corncob filtert etwas Flüssigkeit, Feuchtigkeit aus dem Tabak raus und macht den Rauch schön trocken. Ein erheblicher Nachteil bei Corncobs ist, dass die eigentlich nie 9 mm gefiltert sind, sondern maximal 6 mm gefiltert. Meistens ist es aber ein bisschen ein Gefummel mit den Filtern, ist so zumindest meine Erfahrung mit den Corncobs, dass man da oft Schwierigkeiten hat, die gut zu platzieren und wieder rauszukriegen. Manche passen auch nicht so richtig, manche Filter, man muss dann bestimmte nehmen, ist zumindest meine Erfahrung. Und ein wesentlicher Nachteil aus meiner Sicht von Corncobs, aber das ist subjektiv sehr unterschiedlich. Ich bin halt sehr empfindlich, was bestimmte Nebenaromen angeht und die schmecken vor allem am Anfang, aber aus meiner Wahrnehmung auch nach 10, 15 Mal rauchen immer noch ein bisschen nach verbranntem Popcorn. Wenn du jetzt sagst, das macht dir nichts aus, das stört dich nicht, ist es okay. Vielleicht sagst du ja, verbranntes Popcorn ist ein Geschmack, den ich besonders mag oder angekokeltes Popcorn, ja. Aber ich finde ihn furchtbar. Ich finde den Geschmack von verkokeltem Mais so ekelhaft, dass ich auf gar keinen Fall Corncobs rauchen kann, weil wenn ich nur einen Hauch davon mitbekomme, von diesem Aroma, muss ich die Pfeife ausgehen lassen, räumen und sagen, nee, das kann ich nicht fertig rauchen, geht nicht. Das ist so ein subjektiver Widerwillen bei mir. Das ist halt ein Aroma, was ich ganz, ganz eklig und schlimm finde. Ja, vielleicht wie andere Ammoniak oder sonst irgendwelche Fäkaliengerüche. Also es ekelt mich völlig an. Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich mal eine schlechte Erfahrung mit angebranntem Mais in irgendeiner Situation gehabt. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich kann es nicht ausstehen. Und ich finde auch für den Anfang, ne, wenn du gerade anfängst, Pfeife zu rauchen, da willst du ja erstmal auch, was den Tabak angeht, so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, was gibt es da für verschiedene Geschmacksrichtungen und wie sind die Charakteristika der einzelnen Tabaksorten. Wenn das dann immer so ein bisschen vermischt ist mit diesem Maisaroma, weiß ich nicht, dass er gut ist. Aber es gibt halt viele von meinen Freunden, die sagen, oder die auch Pfeife rauchen, von Freunden von mir, die auch Pfeife rauchen, die sagen, naja, du bist aber auch extrem empfindlich. Ich habe meine Corncob jetzt seit Jahren und rauche die sehr gerne. Und klar, die ersten 5 bis 10 Mal hat es ein bisschen nach Mais geschmeckt, aber jetzt eigentlich gar nicht mehr. An dem Punkt bin ich nie gekommen. Ich habe es nie geschafft, eine Corncob so oft zu rauchen, dass sie nicht mehr nach Mais schmeckt, weil ich das einfach nicht ertrage, die zu Ende zu rauchen, wenn die danach schmeckt. Aber das ist mein persönliches Ding. Wenn du sagst, du willst es vielleicht erstmal probieren und 20 Euro ist eine Investition, die du dir noch gut vorstellen kannst, dann fang mit einer Corncob an, ja? So, und jetzt hast du dich für eine Pfeife entschieden und hast sie jetzt da. Jetzt reicht das aber nicht. Du brauchst natürlich noch Tabak. Da reden wir gleich nochmal ausführlich drüber, welchen Tabak du dir vielleicht als erstes kaufen solltest. Aber du brauchst natürlich Tabak und du brauchst noch einen Pfeifenstopfer. Anmerkung der Redaktion. Das Wort Stopfer bitte niemals wörtlich nehmen. Du wirst niemals mit dem Stopfer Druck ausüben. Du wirst niemals die Pfeife stopfen in dem Sinne, wie das deutsche Wort stopfen impliziert. Es heißt trotzdem Stopfer. Und jeder Pfeifenstopfer hat eine Fläche, mit der man Tabak in der Brennkammer runterdrücken kann und einen Dorn. Manche haben noch andere Instrumente dran, die brauchst du nicht unbedingt. Du brauchst eigentlich nur diese kleine Fläche unten am Stiel des Stopfers, mit der du glühenden Tabak nachschieben kannst. Nachschieben ist das richtige Wort. Und du brauchst einen Dorn, mit dem du die Pfeife hinterher räumen kannst. Ja. Alles andere brauchst du erstmal nicht. Und da gibt es welche für 1 €, das sind diese tschechischen, das reicht vollkommen aus, ne, für den Anfang. Und dann brauchst du unbedingt Pfeifenreiniger, von Anfang an. Fang nicht an, eine Pfeife zu rauchen, wenn du keine Pfeifenreiniger im Haus hast. Du brauchst Pfeifenreiniger. Kauf dir am besten gleich 2 Packungen, ja. Die sind nicht so teuer, aber davon musst du genug da haben. Was brauchst du noch? Habe ich noch was vergessen? Kleinen Moment, ich habe mir Notizen gemacht, damit ich hier nichts vergesse. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ja, ganz elementar. Ein Feuerzeug. Ja? Und ich rate dir, von Anfang an ein Pfeifenfeuerzeug zu benutzen. Du kannst natürlich auch Streichhölzer benutzen, das geht auch. Ja? Aber kein normales Feuerzeug. Warum? Weil du dich sehr wahrscheinlich verbrennen wirst. Pfeifenfeuerzeuge sind so gearbeitet, dass die Flamme so ein bisschen schräg von der Hand weg entsteht. Ja, so ein bisschen schräg nach vorne. Du brauchst da kein Corona Oldboy von Anfang für 120 Euro. Das reicht ein einfaches für 1-2 € aus dem Tabakladen, der Pfeifen verkauft. Da gibt es so welche, die kann man so abschrägen. Da kann man oben so einen Stiel rausziehen, da wo die Flamme ist. Das kann man so zur Seite abknicken, dass sie so zur Seite rausgeht. Das reicht vollkommen aus von Anfang, ja. Brauchst ja jetzt keine super teuren Pfeifenfeuerzeuge. Es sei denn, du hast von Anfang an Spaß dran und bist dir sicher, du willst es auch längere Zeit machen, und wenn nicht, dann wirst du das Pfeifenfeuerzeug auch für was anderes benutzen können. Dann kannst du natürlich auch ein sehr, sehr teures Pfeifenfeuerzeug kaufen. Aber das brauchst du nicht. Es gibt auch nachfüllbare, gute Pfeifenfeuerzeuge für 15 bis 20 Euro schon. Ja? Es heißt auch, dass diese kleinen 2-3 € Pfeifenfeuerzeuge, die man so im Tabakladen oft geschenkt bekommt, dass man die auch nachfüllen kann. Habe ich mehrfach versucht, habe ich nicht hingekriegt. Ja, ich kriege die nicht nachgefüllt. Ich weiß nicht, vielleicht stelle ich mich da dumm an und mache irgendwas falsch. Aber wie gesagt, Pfeifenfeuerzeug ist natürlich auch wichtig. So, jetzt hast du alles da. Und jetzt willst du deine erste Pfeife rauchen. Aber wir haben noch eine Sache nicht besprochen, nämlich welchen Tabak du dir dazu überhaupt kaufst. Und das ist eine Sache, die mir ein bisschen am Herzen liegt. Die meisten fangen mit Aromaten an. Ne? Die meisten, die zum ersten Mal eine Pfeife rauchen, möchten gerne das schmecken, was sie riechen, wenn andere Leute Aromaten rauchen. Und sind dann enttäuscht, dass sie das überhaupt nicht so erleben. Das muss ich dir gleich von Anfang an sagen. Wenn du einen aromatisierten Tabak rauchst, das wird niemals auch nur annähernd so schmecken, so intensiv aromatisiert schmecken, wie das, was du riechst, wenn andere Leute Aromaten in der Pfeife rauchen. Das wirst du so nicht erleben, weil das ist sehr, sehr intensiv. Die Raumnote ist sehr, sehr duftig und das riecht immer so ein bisschen so, als ob man direkt reinbeißen oder das trinken könnte, was da so duftet. Ja, das ist ein ganz, ganz tolles Aroma. Aber wenn du die selber rauchst, die Pfeife mit diesem Tabak, wird das nicht so schmecken. Das wird anders schmecken. Es wird vor allem nach Rauch schmecken, ja, und nach Tabak. Naja gut, es gibt Aromaten, da schmeckt es nicht so sehr nach Tabak. Da schmeckt es wirklich nur nach dem Aroma. Aber du wirst Rauch schmecken. Ne? Also das wird anders sein, als du es erwartest. Und vor allem, wenn du einen Aromaten rauchst und sonst noch nie einen nicht aromatisierten Tabak geraucht hast, dann kannst du ja gar nicht unterscheiden, was davon ist jetzt Tabak, reiner Tabak, was ich da schmecke, und was ist Aroma. Das wird dir gar nicht so leicht fallen und du wirst auch Schwierigkeiten haben zu differenzieren, ob ein Tabak mit Kirsche oder mit Mirabelle oder mit Pfirsich oder mit Vanille aromatisiert ist. Das wird alles sehr ähnlich schmecken. Das heißt nicht, dass du was falsch machst. Das ist normal. Du wirst nur diese Unterschiede am Anfang etwas weniger gut differenzieren können, weil dir in deiner Gehirndatenbank noch der Vergleich fehlt. Ja? Wenn du jetzt ganz viele Aromaten geraucht hast und auch viele naturnahe Tabake geraucht hast, dann kannst du schon sehr klar unterscheiden, ja, dieser Tabak schmeckt eher nussig, dieser schmeckt eher karamellig, dieser schmeckt eher nach Vanille. Ja, das wird dir gut gelingen, aber beim ersten Mal Pfeife rauchen, ne, nimmst dir so einen Vanilletabak, der aus der Dose raus so richtig krass nach Vanillekipferl riecht, machst ihn in die Pfeife, zündest es an und wunderst dich, dass es so gar nicht schmeckt. Ich persönlich würde dir empfehlen, fang mit einem nicht aromatisierten Tabak an. Ja? Und guck vielleicht auch, dass er am Anfang nicht direkt Latakia enthält. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte, ob ich das empfehlen sollte, aber ich würde sagen, vielleicht den ersten Tabak erstmal ohne Latakia. Latakia ist so eine Besonderheit. Latakia ist ein gerösteter, geräucherter Tabak, der eine ganz intensive und eigene Note mitbringt, die sehr dominant ist. Wenn du gerne Whisky trinkst, und zwar schottischen Malzwhisky, also Single Malt Whisky, wenn dir der Geschmack, dieses torfige, rauchige, wenn dir das gut gefällt, dann wird dir wahrscheinlich auch Latakia sehr gut gefallen. Wenn du das widerlich findest, dann lass die Finger von Latakia erstmal. Du kannst es irgendwann probieren, aber fang nicht damit an. Ansonsten kannst du natürlich auch als erstes gleich eine englische Mischung mit Latakia Virginia Burley probieren oder Latakia Orient Virginia oder Virginia Black Cavendish Latakia kannst du auch machen. Ja? Aber ich persönlich, und darum geht es ja heute in der Folge, würde empfehlen, einen Virginia Perique zu nehmen oder einen reinen Virginia für den Anfang oder auch möglich eine Virginia Burley Mischung. So würde ich anfangen. Kentucky würde ich auch erstmal weglassen, ist ein bisschen speziell. Virginia, Burley, Black Cavendish ist so eine Sache. Black Cavendish ist in vielen Tabaken drin. Der kann sehr, sehr, sehr hochwertig und sehr, sehr aromatisch sein, wie zum Beispiel im Dark Fragrant von Red Trace. Aber meistens schmeckt man vom Black Cavendish nicht viel. Der ist eigentlich hauptsächlich eine Grundlage für Aromatisierungen, weil der sehr in der Oberfläche porös ist und sehr gut Aroma aufnimmt. Deswegen wird er in Aromaten sehr gerne benutzt. Aber schau, dass du am Anfang, wie gesagt, eher einen naturnahen Tabak hast, wenn dann nur ganz leicht aromatisiert, wie der Orlick Golden Sliced oder der Golden Virginia Flake von Pfeifenhuber, sowas in der Richtung. Virginia Golden Flake, so heißt er richtig. Ja, du kannst natürlich auch mit einem Dänen anfangen. Ist letztlich dir überlassen. Aber wenn du mich fragst, Virginia Perique Mischung für den Anfang. Das ist so für mich der Basisgeschmack von Pfeife. Aber ist auch wieder sehr subjektiv. Ja? Die Frage ist ja nur, wo fängt man an? Ich würde da anfangen. Und dann kannst du loslegen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, in welcher Form dein Tabak, also in welcher Schnittform der daherkommt. Das kann ein Flake sein, ein Broken Flake, ein Ready Rubbed, eine Mixture, alles Mögliche gibt es da. Ja, das musst du jetzt alles noch gar nicht so genau wissen. Ich würde nur empfehlen, fang nicht mit einem Flake an. Flake ist ein bisschen spezieller. Fang erstmal mit einer Mischung an, mit einem Tabak, so wie du dir es vorstellst. Ja, einfach geschnittener Tabak in der Dose, im Pouch. Sowas würde ich nehmen für den Anfang. Du kannst auch einen Flake nehmen, da musst du den Flake halt vorher klein reiben. Aber du weißt ja gar nicht, wenn du jetzt mit einem Flake anfängst, dann hast du ja gar keinen Vergleich. Du weißt ja gar nicht, wie andere Mischungen oder Ready-Rubbed Flakes daherkommen. Vielleicht, wenn du einen Flake nimmst, erstmal einen Ready-Rubbed Flake, also einen, der schon aufgedröselt und aufgeflockt ist, ja, dann siehst du, wie sowas aussieht. Ready-Rubbed, fertig gerubbelt und Falt- und Knickmethode bei Flake lass mal für später. Ja, kannst du irgendwann mal machen, aber fang damit nicht an. Fang an mit einer Mischung. Einer fertigen Mischung, geschnittenen Mixture am besten. Ja? Und dann, ich habe jetzt bewusst nicht, habt ihr vielleicht gemerkt, nicht einen bestimmten Tabak empfohlen, weil ich finde, beim Pfeifrauchen gehört so das Aussuchen und das Suchen nach dem richtigen Tabak ganz wesentlich dazu und es ist immer so eine Sache, wenn man was empfiehlt, man weiß nie, ob es dem anderen auch gefällt. Ich würde am Anfang einfach mal schauen, du kannst dich auch in einem Tabakladen beraten lassen, ja, aber schau mal, ob du Virginia oder Virginia Perique findest. So, und jetzt kommt der wichtigste Punkt im ganzen Rauchprozess, die wichtigste Stelle, wo du am meisten verbocken kannst, das Füllen der Pfeife. Nicht stopfen, füllen. Gestopft wird hier nicht. Es wird niemals irgendwie feste mit dem Stopfer in die Pfeife gedrückt. Niemals. Wenn du den ganz von Anfang an, wenn du den Pfeifenstopfer benutzt, übst du kaum, wenn überhaupt nur minimal Druck damit aus. Das ist eher dafür da, nachzuschieben und verbrannte Asche, verbrannten Tabak zu glätten und so zu komprimieren, dass wieder eine plane Fläche in der Brennkammer entsteht. Also eigentlich benutzt du nicht mehr als das Gewicht des Stopfers, wenn du nachstopfst später. Ne? Und beim Füllen der Pfeife benutzt du den gar nicht, wenn du mich fragst. Du füllst die Pfeife kontinuierlich voll mit Tabak und übst dabei am Anfang überhaupt keinen Druck aus auf den Tabak. Und je voller die Pfeife wird, immer ein bisschen mehr, aber nie mit Gewalt. Es ist immer nur ein leichter Druck, den du ausübst. Es sollte immer noch ein federnder Widerstand von dem Tabak bis zum Schluss da sein. Also langsam auffüllen, zu Beginn des Füllens überhaupt keinen Druck aus dem Tabak aufüben und je voller die Brennkammer wird, immer ein bisschen mehr, sodass es am Schluss so ein bisschen mit einem leichten Druck angedrückt wird. Generell, wenn du anfängst, lieber erstmal zu locker stopfen als zu fest. Zu fest gestopft ist die Pfeife dahin, kannst du vergessen, kannst du nicht mehr rauchen. Ja? Zu locker gestopft ist nicht so schlimm, kannst du jederzeit nachschieben mit dem Stopfer und ein bisschen mehr andrücken. Das ist also so mit einem ganz leichten Druck, das ist kein Problem, das kannst du während des Rauchens noch modifizieren. Zu fest gestopft bist du raus, ne? Hast du keinen Spaß mehr dran. Und wie überprüfst du das jetzt, ob du, wenn du die Pfeife fertig gefüllt hast, zu fest gestopft hast? Du ziehst einfach einmal ohne anzuzünden. Und dann muss das ganz leicht gehen. Punkt. Ja? Jetzt, ich mache hier keine Vergleiche, wie sich das anfühlen soll mit Strohhalm trinken und so. Es muss ganz leicht gehen. Fertig. Mehr brauchst du nicht merken. Es darf nicht schwer sein, nicht in irgendeiner Form Kraft verbrauchen, an der Pfeife zu ziehen, wenn sie fertig gefüllt ist. Es muss ganz leicht gehen. Ja, ein leichter Widerstand ist okay, ja. Aber nicht so, dass du wirklich mit Kraft an der Pfeife ziehen musst. Es muss fließen. Die Luft muss richtig schön leicht dadurch fließen. So. Wenn das nicht so ist, dann mach sie wieder leer. Fang von vorne an. Wenn du an der Pfeife ziehst, ohne sie angezündet zu haben und es wird in irgendeiner Form schwer, da Luft durchzukriegen, raus damit von vorne. Ja? Punkt. Nicht anfangen zu rauchen. Weil wenn du sie einmal angezündet hast, du kannst danach was zu fest gestopft ist, kannst du während des Rauchens nicht wieder gerade biegen. Ne? Das funktioniert nicht. Gut, dann hast du jetzt also deine Pfeife gestopft, gefüllt. Ich meine, man sagt immer gestopft, aber eigentlich stopft man da gar nichts. Du hast die Pfeife gefüllt, sitzt jetzt an der Stelle, wo du rauchen willst und willst sie jetzt anzünden. So, jetzt zündest du einfach die Pfeife an und ich glaube, das ist sehr intuitiv und sehr einfach, wie man das macht. Man hält die Flamme über die Brennkammer und zieht an Mundstück. Ja, gut. Und dabei kannst du jetzt schon ordentlich kräftig ziehen, denn dein Ziel ist, dass die Pfeife so brennt oder glüht vielmehr, nicht brennt, glüht, dass die ganze Fläche der Brennkammer, also die volle Fläche, glüht. Das wirst du aber nicht von Anfang an hinkriegen. Beim ersten Mal hältst du einfach die Flamme über die Brennkammer und ziehst und ziehst und ziehst, so lange bis möglich gleichmäßig eine Glut da ist. Und dann legst du die Pfeife hin und wartest, bis sie ausgeht. Punkt. Bis nichts mehr glüht. Und dann glättest du mit dem Stopfer vorsichtig die Fläche in der Brennkammer, die runde Fläche, ja, dass du eine plane, runde, glatte Fläche hast. Und jetzt nimmst du nochmal das Pfeifenfeuerzeug, ziehst wieder ein paar Mal, bis wirklich stabil, gleichmäßig die gesamte Fläche, und guck dir das ruhig an, ne? Schau auf die Fläche, dass die gleichmäßig glüht, einmal. Und was jetzt kommt, wirst du wahrscheinlich nicht von Anfang an perfekt hinkriegen, denn jetzt kommt die Sache, die so ein bisschen Erfahrung erfordert beim Pfeiferauchen. Nämlich, wie oft und wie fest du ziehst. Und damit steht und fällt der gesamte Genuss der Pfeife. Wenn du das zu schnell machst, verbrennst du dir die Zunge. Wenn du es zu langsam machst, hast du keinen Spaß, weil du nichts schmeckst, weil es verdünnter, luftiger Rauch ist, der kein Aroma hat. Dein Ziel soll sein, einen einigermaßen dichten Rauch zu produzieren, aber nur leicht und leise zu ziehen. Dein Ziel ist nicht, möglichst große Rauchwolken zu machen. Wir sind hier nicht beim Zigarrerauchen, wir sind auch nicht beim Dampfen, wir sind auch nicht beim Zigarettenrauchen, sondern beim Pfeiferauchen. Du machst kleine, feine Wölkchen. Und du ziehst niemals so fest, dass du das Ziehen hören kannst. Das ist gar nicht so einfach. Du ziehst so langsam und so leise und so sacht an der Pfeife, dass du das nicht hören kannst mit deinen Ohren, diesen Zug. Dann machst du alles richtig. Finde ich. Das ist der beste Tipp, den ich geben kann. Ja? Und zieh ruhig regelmäßig, sonst geht sie dir halt aus. Aber gleich von Anfang an, wenn die Pfeife ausgeht, ist es überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt kein Problem, einfach wieder anzünden. Kannst du 10, 20 Mal während des Kopfes machen. Du machst nichts falsch, wenn du nachzündest, du machst alles richtig, es ist alles völlig in Ordnung. Wichtiger ist eher, dass du immer darauf achtest, dass die Fläche immer gleichmäßig glüht, ne? Dass immer die ganze Fläche der Brennkammer brennt. Das siehst du natürlich später, wenn oben Asche drauf ist, siehst du das nicht mehr so. Aber ja, schau halt, dass du da, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie oft du in der Minute ziehen sollst oder so, das ist schwierig, das ist ein bisschen erfahrungswert. Guck, dass du regelmäßig und leicht und sachte ziehst. Und ziehen ist eigentlich schon ein Wort. Eigentlich zieht man nicht. Ziehen würde man eher an einer Zigarette oder an einer Zigarre. Das ist eher so ein leichtes Nippen. Nimm es eher als Nippen. Nippen ist der richtige Ausdruck. Und jetzt, wenn du an der Pfeife ziehst, achte auch darauf, dass du den Pfeifrauch, den du dann im Mund hast, über die Nase rauslässt. Ja, nicht einfach in den Mund ziehen und direkt aus dem Mund wieder rauspusten. Da wirst du zwar was schmecken mit der Zunge, aber der Hauptteil des Aromas wird dir flöten gehen. Den wirst du nicht mitbekommen. Also den Rauch in den Mund rein, durch die Nase raus. Du musst ihn nicht komplett über die Nase rauslassen. Machen wir es einfach so, ne? Du kannst ihn auch zum Teil über den Mund und zum Teil über die Nase rauslassen. Aber alles, was nur über den Mund rausgeht, geht ohne Geschmack raus. Ohne Erlebnis. Ist meine Meinung. Ja? Also möglichst viel von dem Rauch über die Nase rauslassen. Leichte, kleine, sachte Züge, aber regelmäßig. Und ein Maß dafür, ob du gut ziehst und ob du alles richtig machst, richtig im Sinne von maximalem Genuss, ja, ist auch, wie heiß die Pfeife wird. Die Pfeife wird heiß werden, Punkt. Ja? Du machst nichts falsch, wenn die Pfeife heiß wird. Ist doch klar, da drin glüht Tabak. Wie soll die nicht heiß werden? Wenn dir irgendjemand erzählt, finde ich jetzt persönlich, du musst eine Pfeife so rauchen, dass sie nie heiß wird, also keiner Weise heiß wird. Wie soll das denn gehen? Das kannst du eigentlich nur erreichen, indem du die Pfeife alle 5 Minuten komplett ausgehen lässt und auskühlen lässt. Das geht vielleicht. Dann schaffst du das, dass sie gar nicht warm oder heiß wird. Aber eigentlich wird eine Pfeife heiß, wenn man sie raucht. Völlig normal. Sie sollte aber nicht so heiß werden, dass du sie nicht mehr mit der Hand halten kannst. Und jetzt meine ich nicht irgendwie mit spitzen Fingern gerade noch so irgendwie gehalten, sondern du solltest sie bequem in der Hand liegen haben lassen können, also liegen lassen können, fest umschließen können mit der Hand, ohne dass du dich verbrennst oder dass du sie weglegen musst. Dann ist sie noch nicht zu heiß, ist meine Meinung. Ja, es gibt auch andere Meinungen dazu, wann eine Pfeife zu heiß ist. Für mich ist sie schon dann zu heiß, wenn du sie nicht mehr bequem halten kannst. Am Kopf, nicht am Mundstück, ne? Am Pfeifenkopf. So. Warum macht man jetzt das Ganze? Warum macht man sich solche Regeln? Warum nur so leise ziehen? Ne? Warum nur so vorsichtig ziehen? Warum darf die nicht so heiß werden, fragt man sich. Ist das, damit man alles richtig macht? Nein. Es ist nicht dafür da, irgendwelche Regeln oder Normen einzuhalten, sondern zu vermeiden, dass du dir die Zunge verbrennst. Denn wenn du die Pfeife zu heiß rauchst, verbrennst du dir an dem Rauch die Zunge. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Zungenbrand wird dir aber wahrscheinlich hier und da passieren, wenn du gerade erst anfängst, Pfeife zu rauchen. Wenn dir das passiert, wenn du am nächsten Morgen oder am gleichen Abend bemerkst, dass du das Gefühl hast, du hättest ein kochendes Wasser getrunken und die Zunge einfach furchtbar wehtut und du nichts mehr schmeckst, wenn du irgendwas isst, ja, wenn alles betäubt ist, dann hast du Zungenbrand, dann würde ich dir dringend raten, keine Pfeife mehr rauchen, bis das ganz weg ist, bis wieder alles normal ist. Das wird dir wahrscheinlich hier und da passieren, weil auch nach allem, was ich jetzt gesagt habe, wirst du wahrscheinlich, wenn du noch nie Pfeife geraucht hast, dazu tendieren, zu oft und zu schnell und zu hastig zu ziehen. Das ist aber ganz normal, das gehört irgendwie zur Lernkurve dazu. Ja? Ist nicht schlimm, wenn es passiert. Ne? Du kriegst nicht gleich Krebs davon. Das ist halt erstmal eine Verbrennung. Aber es ist sehr, sehr unangenehm. Und das kannst du einigermaßen vermeiden, wenn du beherzigst, was ich dir gerade gesagt habe. Außerdem schmeckt zu heißer Pfeifenrauch nicht gut. Wenn du die Pfeife zu heiß rauchst, wird es nicht mehr schmecken. Wenn die Pfeife verbrannt und nach Asche schmeckt, dann hast du sie wahrscheinlich zu heiß geraucht. Ja, das ist das Wahrscheinlichste. So. Genau. Das klingt jetzt alles furchtbar kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Wenn du das öfter gemacht hast, geht es in Fleisch und Blut über, so wie Autofahren. Da denkst du nicht mehr drüber nach, das machst du dann einfach. Ne? Nur wenn du es noch nie gemacht hast, dafür mache ich ja jetzt gerade diese Folge, dann kannst du dich daran orientieren. So, was kann dir jetzt auf dem Weg, während du die Pfeife langsam und genüsslich zum Schluss hin durchrauchst, was kann dir da passieren? An häufigsten Problemen. Ja, aber bevor wir dahin kommen, sehe ich gerade in meinen Notizen, dass ich noch eine Sache, bevor du die Pfeife überhaupt stopfst, vergessen habe. Die ist aber ganz wichtig. Bevor du die Pfeife füllst, sollte der Tabak trocken sein. Gerade wenn du Anfänger bist. Möglichst trocken. Der Tabak ist dann richtig konditioniert, wenn er nicht bricht, wenn du ihn mit den Fingern durchwühlst, ja, wenn er nicht bröselt. So trocken darf er nicht sein. Aber wenn er raschelt. Also der darf nicht, wenn du den zusammendrückst mit den Fingern, darf der nicht zusammenkleben. Der muss elastisch wieder auseinandergehen. Und das muss rascheln, wenn du da mit dem Finger durchgehst. Aber er darf noch nicht so trocken sein, dass er bröselt. Das kriegst du hin, indem du einfach ein Pfötchen voll Tabak auf irgendein Blatt Papier legst und es da so lange, da kannst du immer mal so alle Viertelstunde mal mit dem Finger probieren, ne, bis er dann die richtige Trockenheit hat. Wenn du da einfach eine halbe bis eine Stunde, vielleicht auch manchmal, wenn er sehr feucht ist, 2 oder 3 Stunden wartest, dann hat er die richtige Trockenheit. Das ist schon sehr wichtig, weil trockener Pfeifentabak raucht sich viel leichter und angenehmer als feuchter Pfeifentabak. Du kannst auch feuchten Pfeifentabak rauchen, das geht alles, ja. Aber es ist halt einfacher mit trockenem. Also das noch, bevor du dahin kommst, dass du überhaupt die Pfeife füllst. So, wenn sie aber jetzt brennt und du ziehst und du rauchst, können ein paar Sachen passieren, über die du stolperst, wo du vielleicht erstmal nicht weißt, was du machen sollst. Das Häufigste, was passiert, ist, dass du, während du die Pfeife rauchst, irgendwann dann doch einen Widerstand spürst. Also du ziehst an der Pfeife und es geht schwer, ne? Der Rauch geht nicht so richtig durch den Rauchkanal durch, da ist irgendwie ein Hindernis, das ist irgendwie, fühlt sich verstopft an. So, das ist gar nicht so selten. Wenn du am Anfang nicht beim Füllen der Pfeife völlig übertrieben hast und die viel zu fest gestopft wirklich hast, dann ist eigentlich der einzige Grund, warum das passiert, dass irgendwie ein Tabakkrümel in den Rauchkanal gekommen ist. Das passiert aber auch mir immer noch regelmäßig. Da kannst du auch nicht wirklich was gegen machen. So, was kannst du jetzt dagegen tun? Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du nimmst den Dorn von deinem Pfeifenstopfer und stichst damit zwischen dem Rand der Brennkammer, der Richtung Mundstück zeigt, zentral, also ne, stellst du dir vor, du hast die Pfeife längs vor dir, Mundstück am Mund, Kopf von dir weg, in der Mitte der Pfeife, längs, ne, also sagittal sozusagen, in der Mitte der Pfeife, vom Mundstück aus Richtung Brennkammer, da wo der Rand der Brennkammer ist, zwischen dem Rand der Brennkammer und dem Tabakpfropfen stichst du einmal nach unten durch, dahin, wo der Rauchkanal in die Brennkammer mündet. Und das war's schon. Du stichst da einmal durch. Vielleicht kannst du noch so ein ganz kleines bisschen hebeln, so ein bisschen wegschieben, was da unten vor der Brennkammer ist. So ein bisschen nach vorne schieben, Richtung Brennkammer. Und das reicht manchmal schon. Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du Folgendes machen. Du lässt die Pfeife ausgehen und abkühlen. Anmerkung. Diesen Schritt lasse ich oft weg. Du wirst, wenn du andere Pfeifenvideos siehst, immer wieder den Hinweis bekommen, dass du auf keinen Fall das Mundstück abschrauben darfst oder abziehen darfst, wenn die Pfeife heiß ist. Ja, ich habe mich daran nie gehalten. Ich mache das einfach. Es ist aber auch noch nie irgendwas dabei passiert. Ich mache es ja heimlich, ja? Kriegt ja keiner mit. Ich mache es ja hinter verschlossen. Also wenn ich in Gesellschaft bin, mache ich das natürlich nicht. Da würden ja die Leute sich erschrecken. Aber wenn ich alleine für mich bin, mache ich das oft, wenn ich ehrlich bin. Nein, mal ganz ehrlich, ich weiß nicht. Mir ist da noch nie was bei passiert. Also das heißt, dass das Mundstück brechen kann oder der Zapfen abbrechen kann, wenn man das macht. Ja, ich hatte das noch nie. Vielleicht passiert mir das ja irgendwann und dann werde ich auch allen erzählen, unbedingt das Pfeifenmundstück vorher abkühlen lassen. Aber ich mache das seit Jahren immer wieder so, dass ich einfach die Pfeife, während sie noch warm ist, das Mundstück abziehe. Ja, das oder abdrehe. Man soll ja immer in die gleiche Richtung, das so ein bisschen, also im Uhrzeigersinn drehen. Das ist auch so eine Sache, ne? Ich glaube nicht, dass was Schlimmes passiert, wenn du es mal gegen Uhrzeigersinn festdrehst, aber man sagt ja immer nur in eine Richtung das Pfeifenmundstück abdrehen. Gut, okay, mache ich auch nicht so immer. Aber wie gesagt, ich mache es auch, wenn sie warm ist, aber um ganz sicher zu gehen, dass du deine erste Pfeife nicht wirklich kaputt machst am Ende, empfehle ich dir hier halt auch, lass sie erst abkühlen eine Viertelstunde, bis sie halt kalt ist und zieh dann das Mundstück ab. Und dann nimmst du einfach diesen Schritt brauchst du übrigens nur, wenn du mit Filter rauchst. Wenn du ohne Filter rauchst, kannst du dir das direkt sparen, kannst du einfach durchs Mundstück durch den Pfeifenreiniger gehen. Wirst gleich sehen, was ich meine. Ne? Also mal angenommen, du hast sie jetzt abkühlen lassen, hast das Mundstück abgezogen, der Filter mit raus, ja, der Filter ist mit raus aus dem Holm und jetzt steckst du den Pfeifenreiniger mit dem dicken Ende nach vorne in den Rauchkanal und schiebst den einmal nach hinten durch und das war's. Ziehst wieder raus. Jetzt müsstest du spätestens wieder Zug haben. Ne? Jetzt kannst du das Pfeifenmundstück wieder drauf drehen und weiter rauchen. Das ist eine sehr sichere Methode. Weil dann ist sowohl der Tabak von unten ein bisschen aufgelockert, du schiebst ihn so ein bisschen nach oben in der Brennkammer, als auch der Rauchkanal wieder ganz frei. Das ist das eine Troubleshooting-Problem, was ich ansprechen wollte. Das andere ist, dass die Pfeife blubbert. Das wird dir vielleicht auch mal passieren, vor allem wenn du den Tabak nicht so gut getrocknet hast, wenn er noch sehr feucht ist. Oder wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, kann auch ein Faktor sein. Ja? Jetzt hast du also ein Blubbern in der Pfeife. Das ist erstmal nicht schlimm, aber irgendwie störend. Ja? Und was eklig sein kann, ist, wenn dir dieses Kondenswasser, das ist nämlich das, was da blubbert, in den Mund kommt, das ist sehr bitter und ekelhaft. Ja, das schmeckt nicht gut. Das willst du nicht haben. Ich empfehle an der Stelle einfach einen Pfeifenreiniger nehmen, in das Mundstück rein, bis zum Filter vorschieben, weil das, was da blubbert, ist normalerweise nach dem Filter. Ne? Da blubbert's. Steckst einmal den Pfeifenreiniger ins Mundstück rein, lässt das Kondenswasser aufsaugen, ziehst wieder raus und das Blubbern ist weg. Ne? Habe ich noch nie irgendwo gehört, den Tipp, aber mache ich schon immer so. Ich habe immer einen Pfeifenreiniger mit am Start, wenn ich Pfeife rauche. Naja, fast immer. Aber ich habe normalerweise einen am Start. Und dann schiebe ich den einfach rein, saugt es auf, blubbern ist weg. Problem gelöst. Ja, und dann ist halt noch die Frage, was machst du, wenn die Pfeife jetzt doch zu heiß ist? Also wenn du zu heftig gezogen hast. Ja, ausgehen lassen und abkühlen lassen. Ganz einfach. Ja, mehr kannst du nicht machen. Das ist das Einzige. Es ist ganz einfach, aber wird oft nicht so gesagt. Einfach ausgehen lassen, abkühlen lassen, dann ist sie nicht mehr heiß. Zündest sie wieder an, ja, und machst einen neuen Versuch. Ganz einfach, brauchen wir nicht lange drüber reden. Ja, und wann ist jetzt die Frage, wann ist die Pfeife zu Ende? Also spätestens dann, wenn du ziehst und zündest und ziehst und zündest und es kommt einfach kein Rauch mehr, dann ist halt einfach nur noch Asche in der Brennkammer. Aber im Zweifel einfach, wenn es nicht mehr schmeckt. Ja, wenn es dir keinen Spaß mehr macht, dann ist die Pfeife zu Ende. Es kann ja sein, dass es gibt so Tabake, die schmecken im letzten Drittel einfach nicht mehr. Besonders Aromaten, ja. Billige Aromaten vor allem, oder was heißt billig, aber schlecht gemachte Aromaten, sind im letzten Drittel einfach nur noch widerlich, aus meiner Erfahrung. Dann machst du dir doch nicht, also du musst es ja nicht unbedingt bis zu Ende rauchen. Dann gibt es dann so Leute, die sagen, ja, aber du musst immer gleichmäßig die Pfeife zu Ende rauchen, weil der Cake sich sonst ungleichmäßig bildet und der Cake ist diese Schicht, ne, diese Kohleschicht, die sich in der Brennkammer innen am Rand bildet, wenn du oft die Pfeife rauchst. Das sind so Ablagerungen. Ja, und wenn die nicht gleichmäßig sind, das musst du sowieso regelmäßig entfernen, dieses Zeug. Ne? Also, dann ist es halt nicht regelmäßig, ist ja nicht schlimm. Also, es wird ja nicht sofort irgendwie völlig verkorkst sein, die Brennkammer. Das ist ja, wenn der Cake wirklich irgendwann zu dick ist, das ist ein Ergebnis von 100, 200 Mal die Pfeife geraucht. Das wird nicht von einem Mal Rauchen passieren. Also mach dir keinen Stress. Mach die Pfeife leer, wenn sie nicht mehr schmeckt und fertig. Ja, einfach mit dem Dorn so ein bisschen umrühren am Ende. Ne? So ein bisschen mit dem Dorn rühren. Nicht kratzen an der Wand. Das würde ich nicht machen, sondern einfach nur so locker rühren und ausschütten. Nicht klopfen. Klopfe bitte mit deiner Pfeife gegen nichts, außer maximal gegen deinen Handballen. Ja? Nicht klopfen, schütten. Einfach umrühren, ausschütten. Fertig. So, und dann lässt du sie abkühlen und machst sie sauber. Und wie macht man eine Pfeife sauber? Keine Raketenwissenschaft, ehrlich gesagt. Gibt es auch ganze Videos über eine Stunde drüber. Aus meiner Sicht einfach im Pfeifenreiniger, also Mundstück abschrauben, ja, oder abdrehen. Schraubschluss ist es ja nicht, es ist ja ein Rausdrehen des Mundstücks, ja. Ich mache das immer im Uhrzeigersinn, Aber ich weiß nicht, ob es schlimm wäre, wenn ich es auch mal andersrum machen würde. Ich mache es aber immer im Uhrzeigersinn. Sowohl das Fest als auch das Lockerdrehen. Und dann gehe ich einmal mit dem Pfeifenreiniger durch das Mundstück durch. Hygienisch gesehen ist es nicht verkehrt, das Mundstück einfach unter fließendem warmem Wasser mit etwas Seife vorne, da wo ihr das im Mund hattet, kurz abzuwaschen. Ja? Ihr könnt es auch mit Alkohol, mit Isopropanol kurz abwischen, aber einfach mit Wasser und Seife, das ist das Hygienischste. Wenn ich ehrlich bin, mache ich das auch nicht nach jedem Mal Pfeife rauchen, aber ich mache es regelmäßig, ne? Dass ich das Mundstück richtig mit Wasser und Seife reinige. Der Nachteil ist halt, wenn ihr das macht, wenn ihr da irgendwelche Verzierungen auf dem Mundstück habt, kann es sein, dass die abgehen mit der Zeit, wenn ihr das mit Wasser und Seife macht. Ne? Also gerade wenn da irgendwie so ein Symbol irgendwie aufs Mundstück drauf gemalt ist, das werdet ihr halt abwaschen damit. Aber das werdet ihr auch irgendwann mit der Hand abgreifen. Also das, eine Pfeife bleibt einfach nicht neu. Macht dich gleich damit vertraut, eine Pfeife bleibt nicht immer neu, die wird irgendwann gebraucht aussehen, das wird man sehen, dass die geraucht ist. Das kann man alles wieder aufarbeiten lassen, kostet 20 Euro, kannst du alle 2 Jahre mal mit deiner Pfeife machen, ist alles wieder in Ordnung. Gut, okay, also wie gesagt, einmal den Pfeifenreiniger durchs Mundstück ziehen und dann einmal mit dem dicken Ende vom Pfeifenreiniger in den Rauchkanal rein und so weit durchschieben, dass der Pfeifenreiniger noch nicht an die Brennkammer anstößt und kratzt, sondern so in die Mitte, ne? Also schiebst ein bisschen vorsichtig vor, dass du nicht da irgendwie mit dem Pfeifenreiniger so mit Gewalt an die Brennkammer dran dotzt, aber selbst wenn, macht dir keinen Kopf, müsstest du schon auch da mit Gewalt drauf anlegen, irgendwie die Brennkammer zu beschädigen, wenn du da ein bisschen gegenstößt, ist auch nicht schlimm. Und ich mach's dann immer so, dass ich den Pfeifenreiniger direkt am Holm halte, an der Stelle dann, und dann raus und reinschiebe ein paar Mal, so hin und her schrubbe, und dann stößt mein Finger da, wo ich den Pfeifenreiniger halte, an den Holm und nicht der Pfeifenreiniger an die Brennkammer, wenn ich raus und reingehe. Versteht ihr? Also da mache ich so eine, das hat The 80s Child mal in einem Video sehr gut beschrieben, das ist im Video leichter zu vermitteln als im Podcast. Also die Sperre, warum ihr nicht tiefer mit dem Pfeifenreiniger in die Pfeife reingeht, ist nicht das Anstoßen des Pfeifenreinigers an der Brennkammer, sondern das Anstoßen des Fingers am Holm vorne, da wo ihr den Pfeifenreiniger haltet. Dann macht ihr das ein paar Mal hin und her, zieht den raus. Wenn der jetzt sehr, sehr schwarz und verklebt ist, dann nehmt ihr nochmal einen neuen Pfeifenreiniger, macht das nochmal, bis er nur noch leicht grau ist. Ne? Also, dass wirklich der Schmodder da rauskommt. Und dann nehmt ihr den gleichen Pfeifenreiniger, knickt den einmal in der Hälfte um und nehmt dann die Rundung, die entstanden ist, und bürstet damit einmal die Pfeifenkammer aus, die Brennkammer. Ne? Einmal ausbürsten und nicht klopfen, schütten. Ja, reicht vollkommen aus. Damit verhindert ihr, dass diese Ablagerungen sich allzu sehr in der Brennkammer ansammeln und die Brennkammer im Durchschnitt kleiner wird, im Schnitt kleiner wird im Volumen, weil sich da diese ganzen Ablagerungen immer mehr ansammeln. Aber ne, das ist auch was eher über Wochen, Monate, Jahre passiert, als von heute auf morgen. Aber das mache ich halt so. Ja, und das reicht eigentlich. Ich meine, ihr könnt jetzt auch noch mit einem Taschentuch die Filterkammer, ne? Also das, was im Holm und im Mundstück offen ist, wo der Filter drin liegt, das könnt ihr auch noch auswischen. Das mache ich jetzt nicht nach jedem Mal Pfeife rauchen. Das mache ich nur so alle 3 Monate mal. Das reicht eigentlich, finde ich. Aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ne? Also diese Filterkammer, da wo der Filter drin liegt, könnt ihr auch noch auswischen. Und das reicht vollkommen aus. Wenn du das nach jedem Mal rauchen machst, reicht es. Und nach 3-4 Monaten ist es vielleicht gut, mal eine Grundreinigung zu machen, so mit Zitronensaft oder mit Isopropylalkohol. Aber das brauchst du wirklich nicht regelmäßig machen. Das reicht alle paar Wochen oder Monate eher. Ne? So richtig, richtig reinigen in dem Sinn. So einfach nur mit dem Pfeifenreiniger durchgehen, durch alle Kanäle. Und einmal die Brennkammer ausbürsten, fertig. Dann legst du die Pfeife weg. Und dann, ja, ist immer die Frage noch, ne, habe ich auch schon mal drüber geredet in einem anderen Podcast, wie lange muss die Pfeife auskühlen, bis du sie wieder rauchst? Ja, so ein Tag. Also eine Pfeife nur einmal am Tag rauchen. Wenn du mehrere Pfeifen am Tag rauchen willst, brauchst du mehrere Pfeifen. Das ist so meine Meinung dazu. Ne? Also Pfeife, einmal eine Pfeife pro Tag, einmal benutzen, nicht öfter. das reicht aus. So, und wenn ihr das alles beherzigt, müsstet ihr hoffentlich relativ bald von Beginn an einen möglichst großen Genuss aus dem Rauchen der Pfeife ziehen können. So. Ja, das war mein Rundumschlag zum Thema Beginner, zum Thema Pfeifenanfänger, erste Pfeife rauchen. Das ist das, was ich für wichtig halte. Ja, aber wie gesagt, schaut euch noch ein paar Videos von Eagle Pipe, von Rally, von anderen YouTubern, von The 80s Child an, was die für Meinungen dazu haben, was die sagen, und nehmt euch das aus allen erfahrenen Pfeifenraucherberichten raus, was für euch wahrscheinlich am besten ist. Und dann ist es letztlich eine Erfahrungssache. Ihr raucht Pfeife, die schmeckt vielleicht am ersten Mal noch nicht so perfekt und beim zweiten Mal schon etwas besser, beim dritten Mal noch besser, und ihr schafft es immer öfter, euch nicht die Zunge zu verbrennen, und kriegt einfach ein Gefühl dafür, wie fest und wie oft ihr ziehen könnt, bevor das passiert, bevor euch die Zunge verbrennt. Weil das ist eigentlich das Einzige, was richtig schief gehen kann, dass ihr euch die Zunge verbrennt. Das ist jetzt auch nicht schlimm, aber sehr unangenehm. So, also, das war's zum Thema erste Pfeife, Pfeifen, Rauchen, anfangen, und dann kommen wir gleich zum Tee nach einer ganz kurzen Pause. So, kommen wir jetzt zum Teeteil der heutigen Folge. Seit ich meinen Geruchssinn wieder habe, was noch gar nicht so lange der Fall ist, das ist eigentlich erst so in den letzten 2 bis 3 Tagen so richtig passiert, dass ich wieder so ganz alles riechen kann und dann eben, wie gesagt, besser als vorher, habe ich gar nicht so viel Tee getrunken. Ich habe einfach meinen Darjeeling First Flush von der Teekampagne an der Arbeit getrunken. So, nichts Neues ausprobiert. Aber ich habe euch von einem Tee noch nichts erzählt. Und das ist von dem Matcha, den es bei Mayleaf zu kaufen gibt, derzeit noch zu kaufen gibt. Und zwar heißt der Ceremonial Matcha, also ein, ja, für Teezeremonien geeigneter Matcha. Und es ist ein Uji Matcha, und er hat ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Man kriegt für ungefähr 60 Euro 100 Gramm Matcha. 100 Gramm. Die meisten Matcha-Döschen, die man so kauft, da sind 20 oder 30 Gramm drin. Das ist ein Tütchen mit 100 Gramm Matcha-Pulver für 60 Euro. Das heißt, 30 Gramm kosten vielleicht gerade mal 20 Euro. Und dafür, wie gut dieser Matcha ist, ist das ein unglaublich guter Preis. Man denkt zwar erst so, 60 Euro für Tee, mein lieber Scholli, das will ich aber nicht ausgeben, aber 100 Gramm, damit kommt man ordentlich weit, das hält eine Zeit. Also wenn man nicht jeden Tag 3 Matchas trinkt, dann hält das wirklich sehr, sehr lange. Und ich hatte mal eine Zeit, jetzt als ich mit Tee trinken wieder angefangen habe, wo ich wirklich jeden Tag morgens Matcha getrunken habe, das vergesse ich mittlerweile öfter mal, und ich trinke jetzt immer nur zum Genuss, wenn ich Lust drauf habe, mal einen Matcha. Und dann habe ich im Moment eigentlich immer diesen Ceremonial Matcha von Mayleaf am Start. Der ist einfach so weich und so überhaupt nicht bitter, und aber auch vollmundig und ja, mit Noten von Avocado und Gras. Also so wie Gras riecht, frisch geschnittenes Gras riecht. So, ne? So wenn man Rasen mäht. So dieser Geruch ist drin. Sowas Laubartiges, aber auch sowas ganz süffig-würziges. Also ein ganz wunderbar intensiver, runder Matcha ohne eine Spur von Bitterkeit. Ja, diesen Tee kann ich sehr empfehlen. Ich habe ihn hier und trinke ihn im Moment nur, also unter den Matchas, nur diesen Matcha. Ich trinke natürlich nicht nur Matcha den ganzen Tag, und auch nicht, das ist auch nicht der einzige Tee, den ich trinke, aber ihr wisst, was ich meine. Unter den Matchas der einzige, den ich im Moment konsumiere, und ich bin absolut rundum zufrieden damit und kann ihn jederzeit trinken. Einfach lecker. Ja, und dann wollte ich noch, also der Teeteil wird heute wesentlich kürzer sein als der Pfeifenteil. Das wird wesentlich kürzer sein, weil ich gar nicht so viel neue Tees jetzt probiert habe in der Zeit. Da ist noch einiges da, was ich vor mir habe, aber im Moment habe ich da gar nicht so viel experimentiert. Ich kriege immer mal wieder die Frage von Zuhörern so, wie lange soll ich meinen Tee waschen? Also Leute, die jetzt anfangen mit Kung Fu, was ich ja total klasse finde. Also wenn ich es schaffe, dass ich dadurch, dass ich etwas über Tee erzähle, nur ein Zuhörer die Kung Fu-Methode für Tee ausprobiert, dann hat es sich schon gelohnt, die Folge aufzunehmen. Da hat es sich schon gelohnt, den ganzen Podcast zu machen, weil ich das einfach so feiere, wie gut das ist. Aber ich werde immer wieder gefragt, wie ist das mit dem Waschen? Wie lange soll ich den Tee waschen? Und ich habe ja schon mal gesagt, ich wasche den Tee nie. Es gibt allerdings ein paar Ausnahmen, da gehe ich gleich drauf ein. Aber normalerweise wasche ich Tee nicht. Waschen meint, dass man den ersten Aufguss direkt wegschüttet. Also man nimmt das heiße Wasser, schüttet es über den Tee und gießt den ersten Aufguss direkt weg. Was für Gründe gäbe es, das zu tun? Der eine Grund wäre, dass der Tee wirklich verschmutzt ist. Also, dass am Tee Dreck dran hängt. Ja, okay, dann würde man ihn abspülen. Das ist aber bei den Tees, die man im Internet bestellen oder in einem Laden kaufen kann, eigentlich hier in Deutschland nie der Fall. Es mag ja sein, dass in irgendwelchen Ländern, wo der Tee primär produziert wird und wo so die Abfälle für sehr wenig Geld verkauft werden, dass die auch mal ein bisschen dreckig sind. Aber mir ist noch nie ein Tee untergekommen, der wirklich verschmutzt war. Ja, also wo Steinchen oder irgendwas drin war. Ja, ist mir noch nie passiert. Das wäre ein Grund, den Tee zu waschen. Ein anderer Grund, den Tee zu waschen, wäre, dass man die Blätter durch das heiße Wasser sozusagen aktiviert. Das heißt, dass man die Blätter dazu kriegt, dass sie sich erstmal so ein bisschen mit Wasser vollsaugen, damit dann der nächste Aufguss auch wirklich den Geschmack extrahiert. Ja, das ist so der Grund, der häufig angegeben wird. Das finde ich aber eigentlich überflüssig. Weil ob man nun den Tee aufgießt, 5 Sekunden ziehen lässt, das wegschüttet und dann wartet, bis das, ja, man wartet ja nicht wirklich lange, und dann einfach direkt nochmal aufgießt, damit dann beim zweiten Aufguss mehr Geschmack rauskommt. Das kann man auch erreichen, indem man den beim ersten Mal einfach ein bisschen länger ziehen lässt. Ja, also mal angenommen, ich würde jetzt einen Grüntee zuerst beim ersten Mal mit 20 Sekunden ziehen lassen, ja, und beim zweiten Mal mit 25 Sekunden. Das ist ein Gedankenbeispiel, ja. Und jetzt nehme ich den ersten Aufguss und gieße ihn nach 5 Sekunden ab, oder sagen wir nach 10, ja. Also ich mache einen Aufguss, dann zieht es ja schon, während ich aufgieße, und dann warte ich nochmal 3 Sekunden und schütte den weg. Dann habe ich ungefähr 10 Sekunden Ziehzeit gehabt. Und in diesen 10 Sekunden löse ich einen Großteil des Koffeins im Tee raus und schütte es weg. Da mir Koffein sehr wichtig ist beim Tee, weil ich die Wirkung von Tee sehr, sehr schätze und es vielleicht sogar der wichtigste Grund für mich ist, überhaupt Tee zu trinken. Ja, es ist nicht nur der Geschmack, es ist auch die Wirkung. Ich mag die aktivierende Wirkung von Tee. Also da würde ich mir diesen Effekt mit diesem Waschen kaputt machen, ne? Weil ich wirklich 40-50% des Koffeins down the drain wegschütte. Würde ich deswegen nicht machen. Einfach 10 Sekunden länger ziehen lassen. Das heißt, erster Aufguss 30-40 Sekunden, zweiter 20-30 Sekunden. Und schon ist alles wieder in Ordnung. Das heißt, ich schütte das Wasser einfach nicht weg, sondern ich lasse ihn einfach 10 Sekunden länger ziehen. Damit habe ich das Problem gelöst. Es gibt noch einen letzten Grund, warum man Tee waschen sollte. Und das ist der einzige Grund, aus dem ich auch hin und wieder einen Tee wasche. Und das ist, um dem Tee eine unangenehme Note, die er beim ersten Aufguss hat, zu nehmen. Und es gibt eigentlich nur eine Teesorte, die ich regelmäßig wasche, und das ist Sheng Pu'er, also künstlich gereifter Pu'er-Tee. Da würde ich sowieso, wenn man nicht sehr erfahren ist, erstmal die Finger von lassen. Weil das ist schon ein besonderer Tee, der besonderen Umgang erfordert. Das, was ihr da im Hintergrund hört, ne, dieses Geraschel und Geklopfe, das ist der Spyro. So kriegt ihr auch ein bisschen was vom Spyro mit, weil der macht eigentlich den ganzen Tag Unsinn. Der ist eigentlich die ganze Zeit darauf aus, mir seine Unzufriedenheit zu demonstrieren. Und er will einfach immer essen. Ja, ich kann dem Kater Essen geben, so viel ich will. Der isst es leer und stützt dann vor mir und will mehr. Und der wird immer dicker. Der ist erst ein Jahr alt und wiegt fast 6,5 Kilo. Das ist echt, ja, Es ist ein echter Vielfraß, der Spyro. Das muss man einfach mal so sagen, ja. Und wenn ich ihm dann nicht alle 2 Stunden neues Essen gebe, damit er nicht noch dicker wird, dann ist er permanent irgendwie auf Krawall gebürstet und versucht alles Mögliche, um mir meinen Alltag schwer zu machen. Das heißt, er wirft irgendwelche Sachen runter, ne? Er zieht an irgendwelchen Kabeln. Also er macht eigentlich den ganzen Tag Unsinn. Aber dafür habe ich ihn einfach wahnsinnig gern. Und das hört man immer mal im Hintergrund. Sagen tut er nicht so viel. Er redet nicht viel. Ne? Haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir waren beim Shengpu-RT. Also wie gesagt, Shengpu ist so ein dunkler, fast schwarzer, ganz dunkelbrauner Tee. Und dieser Tee hat es so an sich, dass der erste Aufguss massiv nach Fisch schmeckt. Und zwar nicht nach gutem Fisch, sondern nach vergammeltem Fisch. Deswegen wasche ich den immer. Das heißt, erster Aufguss, 10 Sekunden ziehen lassen, wegschütten, weil dieses Fischaroma dann weg ist. Zumindest bei gutem Shengpu-R. Wenn ihr schlechten Shengpu-R habt oder minderwertigen, niedrig qualitativen Shengpu-R, der schmeckt auch beim 10. Aufguss noch so, lieber gar nicht erst trinken. Ne? Also wenn ihr irgendwann mal Shengpu-R kauft, das muss guter Shengpu-R sein, der muss teuer sein. Ja? Ein guter Shengpu-R ist immer teuer. Ansonsten lieber die Finger davon lassen. Genau. Shengpu erwaschen, alle anderen nicht. Bei Oolong könnte ich es mir noch am ehesten vorstellen. Und zwar bei so Ball-Oolong. Also Oolong, der in so kleinen, gerollten Bällchen daherkommt. Wie zum Beispiel Tiguanyin. Ja, das ist so ein typischer Oolong. Den kann man ruhig waschen. Das kann man machen. Dann kann man kurz aufgießen, den ersten Aufguss abgeschütten. Warum? Weil in Oolong sowieso weniger Koffein drin ist. Also wenn ich Oolong trinke, geht es mir nicht um die Wirkung, sondern wirklich nur um den Geschmack. Und der ist sowieso schon relativ mild. Also den würde ich dann beim ersten Aufguss auch 60 Sekunden ziehen lassen oder 45 Sekunden mindestens, weil das Wasser schon eine ganze Zeit braucht, diese zusammengerollten Blätter erstmal zu entfalten. Ja? Also da kann man auch gut erstmal so einen Schockaufguss machen, abgießen, warten und die Blätter sich entfalten lassen. Das kann man durchaus tun. Da verliert man nichts. Das ist noch eine Möglichkeit, aber das ist fakultativ, finde ich. Bei Shengpu-R würde ich sagen, spülen, waschen, obligat, bei Oolong gut möglich. Bei allen anderen Tees nicht, und es gibt einen Tee, da würde ich euch dringend davon abraten, den zu waschen, und das ist japanischer Grüntee, egal welcher. Ja? Gyokuro, Kabusecha, ich habe es falsch ausgesprochen. Gyokuro, Kabusecha, Sencha. Diese Tees würde ich nicht waschen, weil die so schnell extrahieren. Die sind ja praktisch getrocknete, frische Teeblätter. Die extrahieren innerhalb von Sekunden ihr gesamtes Aroma, fast ihr gesamtes. Also wenn man da 10 Sekunden ziehen lässt und es wegschüttet, hat man mindestens 50% des Genusses in die Gosse geschüttet. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Ja? Auch schwarzen Tee, ja, Darjeeling, Assam, solche Sachen würde ich nicht waschen, weil die auch relativ schnell Geschmack und da vor allem Koffein extrahieren. Ne? Genau, das zum Thema Waschen, weil ich da immer mal wieder Fragen zukriege. Ne? Ich antworte natürlich dann auch auf die Fragen direkt, aber ich sage es jetzt hier nochmal im Podcast, was meine Meinung zum Tee waschen ist. Also sehr vorsichtig damit sein. Wenn ihr die Videos von Mayleaf guckt, Don wäscht alle Tees tatsächlich in den Videos immer. Ich mache das nicht. Ich habe aber noch nie das Gefühl gehabt, dadurch irgendwas zu verlieren. Ja? Aber es gibt auch von Don Stellungnahmen dazu, dass man das nicht unbedingt braucht. Ja? Gut. Das war es eigentlich schon zum Tee heute. Mehr habe ich zum Tee gar nicht zu erzählen. Aber ich habe euch ja auch mal gesagt, dass ich euch immer mal wieder regelmäßig ein Update gebe zu meiner Abnehmaktion. Das habe ich jetzt eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Ich wollte es auch nicht übertreiben. Das soll auf keinen Fall irgendein Fokus werden hier im Podcast. Aber ich habe jetzt irgendwann davon angefangen zu erzählen. Jetzt gebe ich auch ab und zu mal einen Zwischenstand durch. Also das läuft insgesamt stabil und gut. Ja, aber die Gewichtskurve zu zeigen ist jetzt eher verwirrend, weil ich habe zunächst von etwa 99 Kilo auf 94 Kilo abgenommen. Und dann habe ich angefangen, Kreatin zu nehmen. Und seitdem habe ich dann zugenommen. Also habe ich erstmal auf 96 Kilo wieder zugenommen und jetzt bin ich bei 95. Jetzt ist es allerdings so, dass man von der Kreatineinnahme einfach Gewicht zunimmt, weil man Wasser einlagert. Und das können bis zu 5 Kilo sein. Also ob ich jetzt insgesamt eigentlich 9 Kilo abgenommen habe oder vielleicht 7 oder 6 an Fett, kann ich euch nicht genau sagen. An rohen Zahlen an Gewicht sind es erst 4 Kilo seit 2,5 Monaten. Das ist nicht sehr viel, ja. Auf der anderen Seite macht es ja auch keinen Sinn, super schnell abzunehmen, weil dann kommt der Jojo-Effekt und dann war alles für einen Eimer. Also ist es völlig in Ordnung, so wie es ist. Und was man dazu sagen muss, ist, ich habe definitiv ganz, ganz viel Fett abgenommen, weil ich eine Kleidergröße kleiner gerutscht bin. Ich hatte vorher immer bei Pullovern und Hemden und so XL und habe jetzt L. Also ich habe neulich neue Klamotten gekauft. Das mache ich schon so alle paar Monate mal, dass ich mal so einen Rundumschlag mache und mal ordentlich neue Klamotten kaufe. Habe ich mal wieder ein paar Oberteile gekauft und habe sie wie immer in XL anprobiert und der Verkäufer meint so, also Entschuldigung, aber das sieht nichts aus, das ist zu groß. Ganz ehrlich, das steht Ihnen hier am Bauch völlig, das schlägt Falten, das steht, aber ich sage, verstehe ich nicht, hatte ich immer gebraucht, na gut, dann nehme ich mal L und siehe da, jetzt passt mir L. Also das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass ich abgenommen habe. Außerdem wird der Gürtel immer knapper, also das letzte Loch reicht gerade noch so, aber an Gewicht, an rohen Fakten habe ich nur 4 Kilo abgenommen. So. Also insgesamt läuft's gut. Vielleicht noch einen kleinen Exkurs zum Thema Kreatin. Ne, ich werde immer wieder gefragt, warum nimmst du da irgendwas ein? Warum willst du dich da dopen und pushen? Und das ist doch Doping und so. Also ganz ehrlich, Kreatin ist total harmlos. Ja, also Kreatin ist ein durchaus nachgewiesen leistungssteigerndes Supplement, das aber erlaubt ist, weil es unbedenklich ist. Es ist komplett ungefährlich und jeder Sportler darf Kreatin benutzen. Nicht nur jeder Sportler. Kannst du in der Apotheke kaufen oder im Internet bestellen. Kann jeder nehmen, 3 bis 5 Gramm am Tag. Was ist denn Kreatin eigentlich? Nur, dass ihr das mal gehört habt. Ganz kurzer Exkurs. Kreatin ist sozusagen der Schnellnachlader für unsere Muskulatur. Denn Kreatin trägt die Phosphatgruppe, die man braucht, um ADP wieder in ATP zu verwandeln. Also Adenosin-Diphosphat wieder in Adenosin-Triphosphat umzuwandeln. Und das Adenosin-Triphosphat, das ATP, braucht die Muskulatur, weil die Phosphatgruppe, die da dran ist, wird abgespalten und daraus zieht der Muskel seine Energie, kann man so grob sagen. Ja, und das Kreatin trägt dann Kreatinphosphat, die Phosphatgruppe, die man von da wieder an das ADP anhängt, damit es wieder ATP wird. Und das geht halt innerhalb von Millisekunden ganz schnell. Also, wofür ist Kreatin gut? Für schnell Nachladen der Muskulatur. Wofür braucht man einen Muskel, der schnell, kurzfristig Energie nachladen kann? Zum Krafttraining. Zum Ausdauertraining ist nicht so sinnvoll, weil wenn man eine Stunde lang Training macht, und nur innerhalb der ersten Sekunden einen Vorteil hat, ist nicht so ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Obwohl, Kosten hat man keine, aber es ist kein guter Nutzen, den man daraus ziehen würde. Ja? Aber für Krafttraining, wo man ja innerhalb von den ersten paar Wiederholungen möglichst viel schaffen will, erschafft man mit Kreatin tatsächlich 1 oder 2 Wiederholungen mehr, weil der Muskel schneller, nicht über komplizierte Wege, sondern über einen ganz schnellen Mechanismus Energie nachladen kann. Und es macht dann mehr Spaß und es ist auch, das Training wird auch effektiver, weil man mehr Gewicht in kürzerer Zeit bewegen kann und dadurch einen besseren Trainingseffekt hat. Und ich bin jemand, der sagt, wenn es irgendwas gibt, was ich einnehmen kann, was nicht schädlich ist und was meine Performance verbessert, werde ich das auf jeden Fall tun. Ne? So bin ich einfach, dass ich sage, wenn es, ich könnte jetzt auch ohne Kreatin trainieren, klar, das würde auch nicht viel Unterschied machen, aber es macht mir mit einfach mehr Spaß, weil ich diesen Kraftzuwachs schneller spüre, weil ich öfter die Gewichtsmenge steigern kann und die Wiederholungszahl steigern kann, als wenn ich kein Kreatin nehme. Und Kreatin bindet halt Wasser in der Muskulatur und das nicht zu wenig, 2 bis 5 Kilo. Ne? Deswegen habe ich da erstmal wieder zugenommen, aber das ist kein Problem. Ich merke, wie gesagt, dass ich abnehme. Also übrigens Kreatin, vor ein paar Jahren, vielleicht so vor 10, 15 Jahren, war immer noch in der Diskussion, ob Kreatin die Niere schädigt. Das hat sich mittlerweile gezeigt, dass es nicht der Fall ist, auch wenn man es in größeren Mengen nimmt. Deswegen war man früher da immer noch ein bisschen vorsichtig mit. Jetzt ist diese Vorsicht nicht mehr nötig, weil man weiß, es ist nicht schädlich. Und auf der anderen Seite ist Kreatin auch nützlich für die Gehirnfunktion. Denn auch im Gehirn wird Energie verbraucht, im ähnlichen Mechanismus wie in den Muskeln. Und auch im Gehirn stellt Kreatin schnell neue Energie zur Verfügung. Das heißt, es verbessert auch die geistige Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die Wachheit, die Auffassungsgabe. Alles wird besser und es Leute, es ist spürbar. Ihr könnt es mal ausprobieren. Man kann sich tatsächlich länger, fester konzentrieren als ohne Kreatin. Merke ich im beruflichen Alltag auf jeden Fall. Wenn ich so Besprechungen habe, manchmal die 3 Stunden gehen, wo man alles Mögliche bespricht und durchgeht und ganz viele Patienten durchspricht, ne, und alle Aspekte dabei berücksichtigt, psychisch, körperlich, Medikamente, Laborwerte und alles. Wenn man da immer konzentriert sein muss, 2, 2,5 Stunden am Stück, das ist schon, das war schon oft so, dass ich da noch so 1, 1,5 Stunden gesagt habe, Leute, ich brauche entweder mal eine Pause oder einen Kaffee, weil langsam raucht mir der Kopf, ja. Und das geht mit Kreatin viel besser. Also das schaffe ich jetzt locker, diese 2,5 Stunden konzentriert, fokussiert durchzuhalten. Also Kreatin kann ich sehr empfehlen, kostet nicht viel, hat keine Nebenwirkungen, außer bei manchen Leuten Durchfall, habe ich aber nicht. Müsst ihr ausprobieren. Wenn der Durchfall davon kommt, bekommt, dann müsst ihr euch entscheiden, ob ihr es nicht nehmt. Aber ich kriege keinen Durchfall davon. Ich vertrage es wunderbar. Und ja, also ganz kurzer Exkurs zu meinen Sport- und Abnahmeerfolgen und vielleicht noch so im Hinblick auf Genuss, ne? Also es ist ja kein Genuss, sich unbedingt zum Sport zu überwinden, muss man sagen, aber der Effekt davon ist unglaublich gut. Ich habe schon nach wenigen Tagen bis Wochen Sport, habe ich schon gemerkt, dass ich weniger Rückenschmerzen habe als sonst und mich einfach wohler und fitter fühle. Also kann das nur sehr empfehlen. Gerade ich bin halt ein großer Fan von Krafttraining, ich mache aber immer noch Ausdauertraining. Ich habe das ein bisschen verändert, ich habe am Anfang sehr viel Ausdauer gemacht, nur ganz wenig Krafttraining. Jetzt mache ich eigentlich hauptsächlich Krafttraining, aber immer noch 2x die Woche Ausdauertraining. Also so, dass ich 6x die Woche trainiere und das ist natürlich, das macht einen Riesenunterschied. Und das sieht man, also ich habe neulich erst die Rückmeldung gekriegt, dass meine ganze Körperhaltung sich gravierend verändert hat in den 2 Monaten. Also das sieht man sehr schnell. Ja, und was ich halt mit der Ernährung mache, das ist so, ich habe ja am Anfang sehr drauf geachtet, möglichst alles perfekt zu machen, nach diesem Daily-Dozen-Prinzip jeden Tag Nüsse essen und genug Ballaststoffe und Vollkornprodukte und Obst und Gemüse, die richtige Menge. Und ganz ehrlich, das hat mich irgendwann zu sehr angestrengt. Das war mir zu aufwendig, das immer für jedes, auch immer frisches Obst da zu haben, immer frische Beeren da zu haben, immer Nüsse da zu haben. Also da muss man ja ständig hinterher sein und dann jeden Tag perfekt zu gestalten, dass man auch immer seine 4 Walnüsse gegessen hat und seine 3 Scheiben Vollkornbrot und ne, genug Ballaststoffe. Das war mir zu anstrengend, das habe ich nicht mehr gut hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, komm, ist egal. Ich gucke nur, dass ich auf jeden Fall genug Eiweiß am Tag zu mir nehme, so 70 bis 100 Gramm auf jeden Fall. Ich glaube, das reicht. Ich glaube nicht, dass man diese 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht braucht. Ich glaube, 1 Gramm reicht auch. Und ausgehend nicht vom tatsächlichen Gewicht, sondern vom Muskelgewicht, ne? Also vom eigentlichen Idealgewicht, bräuchte ich dann so 70, 80 Gramm am Tag. Ich esse meistens so 100 Gramm Eiweiß am Tag ungefähr. Da achte ich noch drauf und eben ich überschlage, weil ich halt viel Erfahrung damit habe, immer mal grob die Kalorien, die ich so am Tag zu mir nehme und schaue, dass ich da so ein Defizit von 500 bis 1000 am Tag habe. Je nachdem, wie meine Verfassung gerade ist, vielleicht auch mal nur 300 Defizit, aber auf jeden Fall immer ein Defizit und halt einmal die Woche kein Defizit, sondern normal essen, nicht Völlerei, aber normal essen, ohne jetzt die ganze Zeit Kalorien zu zählen. Und das funktioniert offensichtlich ganz gut und ist auch mit dem Alltag gut vereinbar. Ja, das kurzer Zwischenstand zu meiner Abnehmaktion. Und ansonsten bin ich jetzt am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir sind also durch. Ich wünsche euch wie immer so oft wie möglich den perfekten Smoke und alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet und sage alles Gute, eine gute Zeit und viele schöne Momente. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.